Mein Vater war relativ früh weg, meine Mutter alleine mit mir und meinem Bruder, Sozialwohnung, wirklich nicht viele Möglichkeiten für besondere Dinge. Und ich habe damals schon immer gesagt, Jungs, ihr werdet sehen, ich komme hier raus, ist egal wie. Ich habe sogar damals gesagt, ich werde reich. Und jetzt ruft dich Jürgen Klinsmann an und sagt, er beobachtet dich schon eine lange Zeit und findet das toll, was du machst und er würde dich gerne mitnehmen. Ich war kurz davor, Olli Kahn zu siezen. Weil für mich war das ja so eine Lichtgestalt des deutschen Fußballs. Aber ich bin jetzt ein Mannschaftskollege. Für das Kind aus der Lenz-Siedlung, der nie was hatte, das war unfassbar. Die WM in Deutschland, das wurde ja so groß medial auch aufgeblasen. Und dann ruft er dich an und sagt, nee, du fährst nicht mit. Diese Nicht-Nominierung war so ziemlich das Schlimmste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Jede neue Generation ist ja eine Hoffnung. Weil letzten Endes werden wir geboren und keiner hat irgendwelche Vorurteile, keiner hat irgendwie irgendein Kastendenken, irgendein Schubladendenken oder sonst was. Das heißt, jede neue Generation hat auch die Chance, das alles wieder zu verändern.
Herzlich willkommen zur ersten Folge Deep Dive. Ich bin Lenny und ich treffe mich hier einmal die Woche mit super inspirierenden Menschen aus der Welt des Sportes. Das können Profisportler sein, aber auch Funktionäre, Experten, Kommentatoren. Lasst euch da auf jeden Fall überraschen. Wir haben da ein richtig cooles Line-up für euch zusammengestellt. Unser heutiger Gast ist Patrick Ovomoyela. Wir sprechen über seine Kindheit in Armut, über seinen super unkonventionellen Weg rein in den Profisport und warum er es am Ende dann doch noch geschafft hat, deutscher Nationalspieler zu werden. Wir sprechen außerdem über seine große Liebe, den BVB, und was er sich für unser Land in der Zukunft wünscht. Freunde, ihr wisst Bescheid, es ist ein neues Format, es ist die erste Folge. Ich freue mich wahnsinnig über euer Feedback und lasst gerne jetzt schon mal ein Abo da, das unterstützt uns unglaublich bei unserer Arbeit und für euch ist es kostenlos. Vielen, vielen Dank und jetzt ganz viel Spaß bei der ersten Folge. Wie fühlt sich das an, deutscher Meister zu werden?
Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, weil du ja ein ganzes Jahr eigentlich auf etwas hinarbeitest, ohne zu wissen, ob du es überhaupt bekommst. Du musst trotzdem jedes Mal irgendwie alles geben und es gibt so viele Höhen und Tiefen, auch in einer nahezu perfekten Saison, die es ja braucht, um Meister zu werden. Dementsprechend verlierst du auch manchmal so das ganz große Ziel aus den Augen. Aber je näher du dem dann kommst, je wahrscheinlicher das dann vielleicht auch ist, desto mehr ist natürlich auch die Vorfreude, aber auch die Anspannung und der Stress. Und der fällt dann ab, wenn es dann erreicht ist. Und das ist eine wahnsinnige Befreiung, eine wahnsinnige Euphorie und ein Glücksgefühl, eine Ausschüttung von Glückshormonen, die nicht viele andere Ereignisse in einem Leben auslösen können.
Wenn ich mir so dein Leben anschaue, dann hätte es ja eigentlich hunderte Gründe und Sidequests vor allem bei dir gegeben, wo man hätte denken können, so, ja okay, das wird es auf jeden Fall nicht. Lass uns mal wirklich vorne bei dir anfangen. Du bist in Hamburg-Eimsbüttel in der Lenz-Siedlung aufgewachsen. Mhm. Ich kenne es so ein bisschen aus meiner Kindheit, so diese Gegenden, sehr, sehr hohe Migrationsquote, keine Kohle, nicht das privilegierteste Aufwachsen. Wie hat dich das da geprägt?
Erstmal fand ich das, oder andersrum, als Kind nimmst du das ja alles gar nicht wahr. Ja, also dir ist ja eigentlich wurscht, aus welcher Gegend, aus welchem Land deine Kumpels kommen, die unten auf dem Platz mit dir Fußball spielen oder Verstecken spielen oder auf den Bäumen mit dir rumklettern. Insofern, das kriegst du als Kind ja ganz, ganz anders mit oder überhaupt nicht so mit wie als Erwachsener, der dann von außen drauf schaut. Das nächste war auch die Sache mit der nicht privilegiert oder keine Kohle zu haben. Mein Vater war relativ früh weg, meine Mutter alleine mit mir und meinem Bruder, Sozialwohnung, wirklich nicht viele Möglichkeiten für besondere Dinge. Und trotzdem hat sich das nie so angefühlt, sondern ich hatte das, was ich wollte, was ich brauchte. Das waren Freunde, das war ein Ball, ob das ein Fußball war oder ein Basketball war oder was auch immer. Oder ein Fahrrad war, was ich zur Not vielleicht auch irgendwo gefunden habe.
gefunden,
und damit, und damit war mein Tag rund. Deswegen habe ich das nie so wirklich wahrgenommen, bis ich natürlich irgendwann größer wurde und älter wurde, mehr verstanden habe, auch über die Bedeutung, auch über die Gegend und auch immer mehr mitbekommen habe, wie Leute von außen auf meine Gegend geguckt haben oder sie beschrieben haben. Aber das war mir immer wurscht. Für mich war das alles ganz toll, denn ich hatte immer Freunde, ich hatte immer den Sport und meine Mutter und meinen Bruder.
Es gibt doch immer diesen, was heißt immer, halt so bei Leuten, die da aufwachsen, so diesen einen Moment, wo man das aber dann checkt. Mich hat das damals auch nicht gejuckt, aber bei mir war so dieser Faktor so, da haben Freunde Klamotten, die kann ich mir nicht leisten. Die sind völlig ganz andere Liga unterwegs. Ja. Was war das bei dir, dieser Punkt?
Es waren tatsächlich immer die Basketballschuhe. Ich habe dann, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, ich glaube mit 12, 11, 12 habe ich angefangen, auch Basketball zu spielen. Nicht nur hobbymäßig, sondern dann auch im Verein. So, und dann brauchst du natürlich vielleicht auch mal vernünftige Basketballschuhe und spielst nicht mehr mit Turnschuhen rum. Und die konnten wir uns halt nicht kaufen. Und da war es tatsächlich so, dass ich natürlich Freunde hatte, die in meiner Mannschaft auch gespielt haben, die aus anderen Umfeld kamen, die neuesten Basketballschuhe hatten von allen den großen Marken. Und ich habe zum Teil dann versucht, durch Zusammengespartes von Zeitungsaustragen oder was auch immer, mir deren ausgelatschte Schuhe zu kaufen, damit ich zumindest auch mal einen Markenschuh beim Basketball anhaben kann. Und ich weiß noch, einer davon war einer meiner besten Freunde. Und bei dem habe ich immer wieder zugegriffen. Wir hatten in etwa dieselbe Schuhgröße. Und so konnte ich dann immer, wenn er ein neues Paar bekommen hat, was gefühlt irgendwie ständig der Fall war, konnte ich, wenn ich es dann zusammengekriegt habe, mir die ausgelatschten, abgenutzten Schuhe von ihm leisten zumindest. Und hatte dann auch, weiß ich nicht, Nikes oder Jordan-Schuhe. Mhm. Und habe mich damit vielleicht auch ein bisschen besser gefühlt. Aber auch das, es war mir nie unangenehm, es war mir nie peinlich. Es war halt so. Mhm. Und es ging nicht anders. Und deswegen habe ich mir da auch nie große Gedanken gemacht. Aber wahrgenommen habe ich das dann schon, dass die irgendwie im Saus und Braus und alles hatten und irgendwie eine nicht stillbare Quelle da war an neuen Fußballschuhen und guten Klamotten. Und bei mir hat es A länger gedauert und B waren es dann oft benutzte Sachen.
Ich habe so das Gefühl, dass, ich nenne es jetzt einfach mal so ganz flapsig, so brennpunktemäßig, so Menschen, die da aufwachsen, ich bin in der gleichen Ecke da wie Sandro Wagner in Sendling aufgewachsen, dass die Menschen später mit einem anderen Wertesystem so ein bisschen durchs Leben gehen, einfach so klar, du, Sandro, haben es alle geschafft, haben gut Kohle verdient und so, aber die einfach dadurch, dass sie wissen, dass sie als Kind auch schon happy waren und eine gute Zeit hatten und sie da nicht die gleichen finanziellen Mittel wie heute haben, dass sie einfach ein bisschen anders und vor allem entspannter durchs Leben gehen. Gehst du es mit?
Ja, ich würde da schon so weit mitgehen, dass ich sage, dass Geld ist nicht der oder bestimmt nicht, wie glücklich ich bin. Natürlich macht es Dinge leichter, das ist so. Und natürlich habe ich auch davon profitiert, dass die Karriere so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Und kann andere Dinge heute machen, als es damals der Fall war. Und kann meinen Kindern auch andere Dinge zeigen und gönnen, als es bei mir damals der Fall war. Und trotzdem bin ich mir bewusst und versuche das auch zu vermitteln, dass Geld eben nicht der Grund ist, warum man glücklich ist oder zumindest nicht der alleinige Grund sein sollte, warum man glücklich ist und man das daran festmacht. Und insofern, das ist bestimmt etwas, was ich mitbekommen habe, weil ich eben damals kein Geld hatte oder wir kein Geld hatten und ich trotzdem glücklich war, wie du sagtest, weil ich andere Dinge hatte, Freundschaft, ich hatte, wie gesagt, den Sport. So viele auch Erinnerungen, die überhaupt nichts mit monetären Dingen zu tun haben und das ist halt immer noch da. So insofern, ja, das wäre zwar schade, wenn das alles jetzt weg wäre, was ich mir irgendwie erarbeitet hätte, aber ich glaube, ich würde trotzdem einen Weg finden, relativ glücklich weiterzuleben.
Als du es dann aber so als Jugendlicher gecheckt hast oder als du dann gesehen hast, okay, ich muss von meinen Homies irgendwie die Jordans dann abkaufen, ich habe das Gefühl, egal wo, ob das jetzt in Berlin, in Hamburg, Köln, wo auch immer ist oder hier in München, so dieses Versprechen, das man sich selber oder anderen gibt, so dieses ich schaff's hier raus. So ich mach's besser, ich werde irgendwann mal eine fette Karre fahren und ihr werdet mir alle dabei zusehen in meinem fetten Haus. Gab's das, war das bei dir auch so?
1:1. Ich weiß noch, also wirklich sehr, sehr bildlich. Das war auch eher, also mein engerer Freundeskreis war damals tatsächlich der vom Basketball. Und ich weiß, die Jungs, mit einigen davon und vielen davon habe ich heute noch zu tun, sind immer noch Freunde von mir. Und ich habe damals schon immer gesagt, Jungs, ihr werdet sehen, ich komme hier raus, ist egal wie. Und ich habe sogar damals gesagt, ich werde reich, was auch immer das bedeuten sollte. Aber ich habe gesagt, ihr werdet schon sehen, ich schaffe das, ich komme hier raus und ich werde reich. Und das war mein Antrieb. Es war eigentlich, ich hatte nicht den Traum, Fußballprofi zu werden, schon eher Basketballprofi zu werden, aber auch nicht so festgefahren wie andere, die dann alles hinten anstellen und dafür trainieren, was ja vielleicht eigentlich Sinn machen würde, wenn man sowas erreichen will. Auch Musik, in der ich ja mal eine Zeit lang unterwegs war jetzt nicht so, boah, ich will Künstler werden oder Musiker werden. Ich wollte einfach nur die Situation oder meine Situation verändern und eben aus diesem Umfeld ausbrechen. Und das habe ich auch kommuniziert und das sagen mir meine Freunde auch heute immer noch so, ja, du hast damals schon immer gesagt, ja, du dies und das und jenes. Und das ist ganz lustig, dass du das sagst. Das ist anscheinend mehreren Leuten aus solchen Umkreis, in solchen Umfeldern so geht und so ging.
Ein ganz wichtiger Faktor, finde ich, sind da auch immer die Eltern, gerade wenn da Migrationshintergrund auch noch da ist, so dieses Bildung als Aufstiegsversprechen-Ding. Musstest du dir das auch immer so oft anhören?
Nicht wirklich. Nee. Also ich bin ja bei meiner deutschen Mutter dann zum großen Teil aufgewachsen. Ich war relativ jung, als sie sich getrennt haben, mein Vater dann weg war und dann auch wirklich eigentlich weg war. Ja. Und ich sehr lange nicht so wirklich den Kontakt zu ihm hatte. Und somit waren das zwar schon auch deutsche Tugenden, wie Schule ist wichtig und so, aber es war nicht so, dass es hieß, mach's Abitur oder versuch's Abitur zu machen und versuch zu studieren, weil das ermöglicht dir dies und das, sondern es war, mach vernünftigen Schulabschluss und dann mach von mir aus irgendeine vernünftige Ausbildung und setz nicht alles auf Sport. Das habe ich mir schon auch öfter anhören müssen, auch noch bis ins höhere Alter. Also ich habe ja zu Hause gewohnt, bis ich 20 war und mit 19 oder 18, 19 bin ich ja dann in die dritte Liga quasi, also Regionalliga damals, heutzutage dritte Liga, gewechselt und selbst da hieß es noch, ja, aber mach deine Ausbildung zu Ende, weil du weißt ja nicht, was im Fußball passiert, obwohl das ja dann schon relativ hochklassiger Amateurfußball war zu dem Zeitpunkt und auch schon Geld zu verdienen war und trotzdem war meine Mutter da so, naja, die Ausbildung machst du aber zu Ende und danach kannst du machen, was du willst, weil wenn du das hast, dann hast du was und darauf kannst du immer zurückgreifen und diese Mentalität habe ich schon auch mitbekommen. Ja.
Du hast Gaswasserinstallateur gelernt. Wäre das was gewesen, wo du dir da am Anfang oder als du in der Ausbildung gewesen bist, gedacht hättest, so, ja, das kann ich mir vorstellen, das wirklich langfristig zu machen?
Am Anfang nicht. Ich habe tatsächlich die Ausbildung angefangen. Also man muss ja dazu sagen, ich war jetzt nicht schlecht in der Schule. Ich hatte tatsächlich auch eine Empfehlung und hätte weiterführende Schule machen können, hätte Oberstufe machen können, Abitur. Aber ich wollte nicht, weil ich wollte Geld verdienen. Ich wollte raus.
Reich werden.
Ich wollte mir die eigenen Schuhe kaufen. Und deswegen habe ich dann damals tatsächlich mit 16 die Entscheidung gefasst, nee, Realschulabschluss reicht. Ich mache eine Ausbildung, in der ich schon Geld verdiene. So, und dann habe ich geguckt. Ich hatte sehr viel Spaß an Motoren rumzuschrauben. Das fing mit Mofas an und Motorrädern und dann Autos hat man mich noch nicht so rangelassen. Aber da wollte ich hin und wollte dann eigentlich Kfz-Mechaniker werden. Nur wollte ich das dann auch nicht irgendwo oder in der freien Werkstatt, sondern bei den großen Marken. So, und die großen Marken sagen dann, ja, um bei uns damals dann Kfz-Mechatroniker mittlerweile dann werden zu wollen, dann wollen wir doch schon Abi haben oder zumindest Fachabi. Und da habe ich gesagt, okay, dann wird es das schon mal nicht. Aber ich wollte irgendwas machen. Ich war immer der Typ, ich habe nicht so Lust auf Lernen und Studieren und so. Ich wollte was machen. Das war schon immer mein Ding. Mein Bruder war ganz anders, aber ich war eher Typ anpacken und was machen. Und dann haben mir Freunde erzählt, als Gaswasserinstallateur, da bekommst du im ersten Lehrjahr schon 800 Mark oder so. Ich gesagt, was? Im ersten Lehrjahr, während das bei anderen waren das irgendwie 550 oder so. Hab ich gesagt, 800 Mark, erste Lehrjahr, das hört sich gut an, dann mache ich das. So fing das eigentlich an, weil ich gedacht habe, okay, da machst du auch was mit deinen Händen, guckst du dir mal an. Hab aber nach 3 Monaten, also in der Probezeit, noch abgebrochen, weil ich gesagt habe, um Gottes Willen, also Toiletten und sowas und diese ganzen Themen, das ist nicht meins. Und hing dann 3 Monate zu Hause, meine Mutter immer im Ohr, du musst da mal was machen, du kannst nicht einfach zu Hause sitzen und ne, du bist 16 Jahre alt und hab dann quasi nochmal wieder angefangen, weil was Besseres war jetzt auch nicht irgendwie zu finden und ich wollte auch keinen, damals wurde irgendwie jeder Groß- und Außenhandelskaufmann und diese, hatte ich keine Lust drauf, wie gesagt, wollte anpacken und dann habe ich es nochmal angefangen, andere Firma, hat vielleicht auch einen Grund, eine Rolle gespielt, kam da besser zurecht, auch mit den Gesellen und anderen Lehrlingen. Und habe das dann durchgezogen und hatte dann tatsächlich, also rückblickend auch echt Spaß in diesem Beruf, weil man tatsächlich irgendwo hingeht und du fängst bei Null an, wenn du jetzt ein Badezimmer baust quasi, fängst bei Null an und hinterher, wenn du dann nachher wirklich die Wasserhähne und alle Armaturen angebracht hast, dann ist da ein wunderschönes Badezimmer, was vorher einfach eine riesen Baustelle oder ein leerer Raum war. Und dieses Gefühl, etwas geschaffen zu haben, das war ja genau das, was ich wollte. Und das hat dann auch immer irgendwie so ein bisschen Stolz ausgelöst. Und deswegen war ich dann tatsächlich auch glücklich in diesem Beruf. Hätte ich den länger machen wollen, also sehr viel länger, weiß ich nicht. Ich war dann schon froh, dass nach der Ausbildung der Fußball mittlerweile so groß und stabil war, dass ich sagen konnte, ich probiere es jetzt mal erstmal mit Fußball.
Ich finde es so krass, was das mit Menschen macht, wenn sie wirklich was machen, was schaffen. Ich sehe das immer hier in der Medienbubble. Wir haben dieses Studio hier gebaut. Und das haben wirklich wir selber gebaut. Da war jetzt keine Studiobauer oder sonst wer. Und so wir Medienvögel waren dann auf einmal so, wow, ich kann ja richtig
ich
was.
Ich habe Feuer gemacht.
Ja, ganz genau das. Wie sich Männer beim Grill fühlen.
Ja, genau.
Lass uns mal ein bisschen über Hamburg in den 90ern sprechen, weil ich stelle mir das als Hip-Hop-Fan einfach extremst geil vor. Hamburg in seiner Hip-Hop-Prime, so Semi-Deluxe, Beginner, Bambule, wer nicht noch alles da war. Mhm. Nimm mich mal bitte in diese Welt da damit.
Ja, wie du schon sagst, war cool. Also ich bin ja Kind der 70er eigentlich noch, also Ende der 70er geboren, 80er aufgewachsen, aber hab natürlich sehr amerikanisiert. Mein Vater aus Nigeria hat viel, es gab glaube ich zwei Sender, die englischsprachigen TV-Sender, die es gab. Ich glaube Super Channel und NBC oder CNN, ich weiß nicht. Und dann kam MTV irgendwann dazu. Und ich als kleiner Steppke, ich sollte nicht nur Yoruba lernen, also die Stammessprache meines Vaters, sondern eben hauptsächlich Englisch, weil mir das ja dann später weiterhelfen würde. Das war zumindest so die Meinung meiner Mutter. Und das ist auch richtig so. Heutzutage bin ich hier sehr dankbar dafür. Und habe mit ihm Englisch Fernsehen geguckt, war also sehr amerikanisiert, in der englischen Sprache, in der englischen oder in der amerikanischen Popkultur auch unterwegs. Und dann natürlich Public Enemy und wie sie alle hießen und damit aufgewachsen und Hip-Hop-Musik. So, und ich glaube, das ging ganz vielen Leuten in meinem Umfeld, in meinem Alter auch ähnlich zumindest. Ich meine, Hamburg eine multikulturelle Stadt, deswegen, du hast gesagt, meine Gegend sehr multikulturell. So, ich glaube, da hatte ich sehr, sehr viele Freunde, denen das ähnlich ging. Deshalb waren wir total da drin, haben uns, als Criss Cross die Hosen verkehrt rum anhatte, haben wir uns die Hosen verkehrt rum angezogen. Also was, so sind wir da rumgelaufen. Haben diese übergroßen Hoodies uns damals schon versucht zu holen und diese Football-Mützen, diese Beanies von Football Raiders oder was auch immer war, was so ganz populär war, und dachten, wir sind auch richtig coole Gangster. Und dann kam eben diese deutsche Hip-Hop-Kultur auch ganz groß auf. Du hast es gesagt, Sammy, die Beginner, Fünf Sterne Deluxe und wie sie alle hießen. Und das war unfassbar. Das, vor allen Dingen, weil es auch Berührungspunkte gab. Also es sind ja nicht nur Jungs, die nahezu mein Alter haben und somit irgendwie auch aus irgendwelchen Klicken kamen, und es gab irgendwelche Kontakte über Ecken. Daniel von den Beginnern hat in demselben Basketballverein wie ich gespielt. Er war in der dritten Herren, ich war in der Jugend und habe aber auch in der ersten Herren mitgespielt. Und ab und zu, wenn wir Extra-Training wollten, dann waren wir auch bei der dritten Herren, um Hallenzeit zu bekommen, habe ich halt mit Daniel von den Beginnern gespielt. Und am Anfang war es einfach Daniel und nachher so, oh krass, das ist einer von den absoluten Beginnern. und auch Sammy, den ich dann etwas später erst kennengelernt habe, aber trotzdem, man merkt dann schnell, man kommt irgendwie aus dem selben Umfeld, hat so denselben Hintergrund und irgendwie ist denselben Weg gegangen. Und das war immer schon cool. Aber diese ganze Entwicklung mitzumachen, auch mit dem Taggen, ne, mit dem Beschmieren von Wänden und so, das gehörte ja dann alles dazu. Graffiti und so weiter und so fort. Und das war schon eine richtig coole Zeit. So, ich würde sagen, ja, zwischen 12 und 18 ist da eine Menge passiert in Hamburg, in Deutschland, aber eben auch in unserem Viertel da.
Aber Sammy ist genauso auch so ein Typ, den ich auch vorhin meinte. Also ich durfte den vor ein paar Jahren mal kennenlernen. Da war der schon 20 Jahre richtig Fame. Und der war so entspannt. Ich war da Runner, Junge für alles auf dem Festival.
Cannabis Sativa, würde er sagen. Deswegen war
er. Er hat uns auch was angeboten. Und wir so, Digga, toll, wir deswegen sind gerade am entspannt. Arbeiten.
Nein, aber er ist ein super entspannter Typ. Und ich glaube auch genau das, weil er, und das ist noch zu dem, was du vorhin gesagt hast, nicht nur, wenn man aus so einem Umfeld es schafft, rauszukommen, sondern auch, wenn du es damit schaffst oder mit dem schaffst, was du einfach gerne gemacht hast und keinen Struggle hattest, um da rauszukommen. Sondern, weißt du, du hast nicht irgendwie, ich muss studieren, ich muss das machen, damit ich eine Chance habe, sondern ey, ich habe schon immer gern gekickt. Und wie cool ist denn das? Oh, guck mal, und das wird besser. Und jetzt wollen mir Leute dafür Geld geben und jetzt wollen immer mehr zugucken. Und bei ihm ja genauso. Der hat dann in dieser Zeit angefangen zu rappen und auf einmal fanden das immer mehr Leute toll und dann kann er damit touren. Es werden noch mehr Leute toll und dann schafft das so daraus. Und ich glaube, das ist nochmal eine größere Genugtuung, beziehungsweise ein Gefühl der, ist alles schön. Ich mache das, was ich will und
verdiene noch Kohle dabei.
Und verdiene Kohle und die Leute finden es super. Besser kann es eigentlich nicht sein.
Haben dich die Jungs auch so ein bisschen inspiriert, weil ich habe vorhin schon die Sidequests angesprochen. Du bist ja auch erstmal so ein bisschen in die Mucke-Richtung gegangen.
Nee, das hatte damit tatsächlich auch musiktechnisch gar nichts zu tun. Es war tatsächlich einfach so ein Casting-Projekt. Ich weiß noch, ich saß bei einem guten Kumpel, wie ich, auch Mixed Parents, Vater Deutsch, Mutter Amerikanerin, aber dunkelhäutig. Ich saß bei ihm und er hatte Kontakte in alle Richtungen, aber er war bei mir in der Basketballmannschaft. Und mit ihm habe ich so viel Dinge erlebt, die erste Mal Internet. Und so, da war, ich weiß noch, ich saß bei ihm im Zimmer und er war am Computer und ich sag, was machst du? Er sagt, ich bin im Internet. Ich sag, was ist Internet? So, also dann kann ich mich echt noch dran erinnern. Er so, ja, damit kannst du in der ganzen Welt. Ich so, ja, mach. So. Oder ich saß bei ihm im Zimmer, da haben wir zum ersten Mal die Backstreet Boys gehört und wir beide dachten, das wäre eine Gruppe wie Boyz II Men, also schwarze Sänger aus den USA und nicht weiße Sänger, weil wir konnten sie ja nicht sehen. Wir hatten nicht überall MTV und sowas, sondern wir haben sie im Radio gehört und dachten so, oh, krass, eine neue Band wie Boyz II Men und dann so, weiße. Und auch das war so das erste Mal mit ihm. Und er war einer, der hat von so einem Casting gehört und hat zu mir gesagt, hey Uwe, du magst ja auch so Musik und sowas, geh doch da mal hin, die suchen einen, der da irgendwie so rappt. Aber es war halt so ein Eurodance-Pop. Ja. Ding, so wie DJ Bobo eigentlich, und dann aber mit so ein bisschen Sprechgesang. Und dann bin ich dahin, hab Casting gemacht und dann hat das funktioniert. Dann haben wir zwei Platten aufgenommen, waren irgendwie auf ein paar Events, Popcom oder diese Messe in Köln damals noch, und auf der IFA-Funkausstellung sind wir aufgetreten, ein Video gedreht, aber viel ist daraus nicht geworden. Aber es war eine coole Erfahrung.
Du hast gerade schon angesprochen, wie ihr damals so Musik entdeckt habt über MTV. Ich kann mich auch noch an so die Zeit mit Gülcan und sowas erinnern. Und wenn du sowas gesehen hast und dir dachtest, Alter, was geht denn da ab? Eine Welt hat sich ja für einen verändert. Also jetzt gerade mit so Social Media und Streaming und Algorithmen, die das alles lenken, vermisst du das so ein bisschen, so diese Schatzkiste aufzumachen, für dich, und sich zu denken, so Alter, was geht da ab?
Es ist sehr viel, sehr, 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 sehr erreichbar geworden, das stimmt. Aber klar weiß ich noch, wie das damals war, und trotzdem ist schwierig zu sagen, ob ich das vermisse, weil auch ich profitiere oder habe profitiert natürlich von der Entwicklung und von Social Media und ich bin da gerne drin und genieße das total. Ich meine, bis vor nicht allzu langer Zeit war Instagram wirklich bildlastig. Mittlerweile interessieren die Bilder einen jetzt ist nur noch Videos. Und auch die Veränderung, wenn du jetzt einen fragst, wie war Instagram vor 4 Jahren, da erinnert sich kaum noch einer, oder vor 5, 6, 8 Jahren, dann wird dir keiner sagen, ja, da gab es nur Fotos, da gab es noch keine Videos. So, also es ist schwierig, weil man schnell vergisst bei der rasanten Entwicklung, die diese Dinge machen, wie es wirklich war oder wie es sich wirklich angefühlt hat. Aber ich weiß, dass es ganz toll war, dass es da so Sender gab, die irgendwie das Ganze aufgebrochen haben, die anderen Weg gegangen sind, die jungen Leuten einfach eine Chance gegeben haben, auch vor der Kamera. Und ob das Gülcan war oder ob das Mola war oder wie auch immer. Stefan Raab sogar, Viva So. Und ja, da war ich ja selber mal mit meiner Band.
Klasse, auch damals
und so. Ja, genau. Und das war schon eine coole Zeit. So eine Pionierzeit, würde ich sagen.
Voll geil. So, wir sind ein Sportpodcast, wir müssen mal so langsam zu Fußball kommen.
Ich hab doch schon Basketball und Fußball erwähnt. Ja.
So gerne ich mit dir über Mucke rede. Lass mal ein bisschen übers Kicken reden. Du warst, glaube ich, 4, als du angefangen hast, oder?
Ja, roundabout.
Warst du so einer von diesen Kandidaten, bei denen dann so gleich die Trainer gesagt haben, nein, so, oh, guck, okay, erzähl.
Nein, um mal kurz nach vorne zu springen, ich sag das auch immer wieder, die erste Auswahlmannschaft war die deutsche A-Nationalmannschaft, in der ich gespielt habe. Ich habe keine Jugendauswahl gespielt, keine Jugendnationalmannschaft, gar nichts. Ich bin also nie großartig rausgestochen. Und jetzt fangen wir vorne an. Ich habe, wie gesagt, mein Vater, Nigerianer, kam durch Arbeit für Nigerian Shipping, Container Shipping Company aus Nigeria nach Hamburg in den Hafen. Hat dort im Hafen gearbeitet, so hat er dann irgendwann meine Mutter kennengelernt. Und so ist erst mein Bruder und dann ich entstanden. Und als Nigerianer spielst du Fußball. Das ist einfach so. Also es gibt nicht wirklich viele andere Sportarten in diesem Land außer Fußball, zumindest nicht mit großer Bedeutung. Und so gab es in Hamburg eine große Community von all diesen Afrikanern, würde ich jetzt fast sagen, also hauptsächlich Nigerianer und Ghana, aber auch insgesamt Afrikaner, die sich zusammengetan haben und Mannschaften gegründet haben. Und dann gab es am Wochenende Spiele. Und da war ich als kleiner Steppke dann immer mal dabei und habe meinen Vater da kicken sehen und bin am Seitenrand rumgelaufen und habe auch alles weggekickt, was da so rumflog. Und er wollte dann Fußball spielen. Und dann weiß ich war 3,5, 4, da haben mich meine Eltern, wir hatten einen Verein, der war wirklich in unserer Siedlung quasi mit einem Platz, haben sie mich angemeldet und dann ging die Reise los. Aber ich habe es eigentlich nur gespielt, weil ich gerne aktiv war, weil ich was machen wollte. Vielleicht war ich hyperaktiv oder ADHS oder wie man das heute nennt, damals so sowas ja nicht diagnostiziert, sondern halt geht raus, geh klettern, mach irgendwas.
Ein fröhliches Kind.
Ja, genau. Und das ging sehr lange so. Und dann kam irgendwann der Basketball dazu, aber ich habe Fußball immer als Konstante behalten. Und ja, ich war nie der Schlechteste, aber ich war auch nie der Beste, weil ich aber auch körperlich relativ klein war. Ich habe oft einen Jahrgang zu hoch gespielt. Damals gab es so Stichtage und ich habe spät im Jahr Geburtstag, habe aber mit den frühen Kindern zusammengespielt. Die waren dann ein halbes Jahr voraus und das macht in manchen Altersphasen macht das eine Menge. Und vielleicht war ich dann auch eh noch ein bisschen retardiert körperlich, also eh noch ein Nachzügler. Insofern war ich immer klein und skinny und konnte mich nicht durchsetzen. Aber ich war okay, ich war dabei. Und das ging so, bis ich 15, 16 war. Dann war Basketball eigentlich schon eine viel größere Leidenschaft bei mir. Jordan-Hochzeit gerade vorbei oder mittendrin. Und ich wollte aufhören mit dem Fußball. Und das war, weiß ich noch, war die B-Jugend. Ich habe einen Verein gewechselt, war ein bisschen leistungsorientierter, aber nie höchste Spielklasse. Eher zweite. Und ich habe zum Trainer gesagt, ich weiß nicht, irgendein Sommer, ich komme nicht mehr, ich spiele nur Basketball. Weil im Basketball war es relativ gut. Also die meisten, der engste Freundeskreis waren Basketballer eigentlich. Ich habe mit 16, 17 schon bei der Herrenmannschaft mit trainieren und auch spielen dürfen. Die haben damals vierte oder dritte Liga gespielt, je nachdem, wo sie gerade waren in dem Jahr. Es war so irgendwie viel, die Erfolgsaussichten waren größer. Und beim Fußball war, wie gesagt, zweithöchste Jugendklasse, alles schön und gut. Aber ich habe nicht immer gespielt. Und er hat mich überredet. Eigentlich hat er mich finanziell bedroht. Und ich war ja ein sehr finanziell orientierter Mensch damals. Und er hat gesagt, pass auf, ich zahle dir monatlich das und das. Du musst ab und zu vielleicht für mich noch ein paar Flyer verteilen. Aber ich zahle dir das und das. Aber du musst dabei bleiben, weil wir haben, damit die Mannschaft voll bleibt. Und so bin ich überhaupt beim Fußball geblieben. Und in dem Jahr, warum auch immer, vielleicht auch weil die Mannschaft kleiner war, habe ich häufiger gespielt. Und habe mich dann auch körperlich auf einmal mehr entwickelt. Vielleicht auch durch das Krafttraining, was dann beim Basketball dabei war. Und so wurde auch der Fußball besser. Und ich hab dann auch wieder neuen Spaß so richtig am Fußball gefunden. Und habe in den verbleibenden, das waren dann noch 3 Jahre, weil ich durch einen Stichtagwechsel konnte ich 3 Jahre A-Jugend spielen. Ein jüngerer Jahrgang, 2 Jahre älterer Jahrgang. Und eben das letzte Jahr B-Jugend, also 4 Jahre sogar. Habe ich eine unglaubliche Entwicklung körperlich, aber auch sportlich gemacht. Und wir hatten super Jahre, waren wie gesagt immer zweithöchste Klasse in der B- und in der A-Jugend. Haben da aber dann alles gewonnen, bis hin zum norddeutschen Pokal. Und deswegen bin ich überhaupt beim Fußball geblieben.
Die meisten Kids, oder vielleicht springen wir jetzt auch noch mal kurz zurück, aber das würde mich noch interessieren. Die meisten Kids wollen ja Tore schießen, wollen vorne irgendwie im Sturm mit dabei sein. Ich weiß, so Mats Hummels hat als Stürmer angefangen. Ich glaube, sogar Olli Kahn war mal eigentlich Feldspieler in der Jugend. Wie war das bei dir? Warst du gleich gesetzt in der Abwehr? Oder?
Ich war gar nicht. Ich war auch Offensivspieler, auch Stürmer, Zehner, Flügel, da alles. In der A-Jugend sogar wirklich auch Zehner, auch ein Jahr Nummer 10 auf dem Rücken gehabt, Kapitän oder eben einer von so einer hängende Spitze. Das habe ich ja sogar bis in die zweite Bundesliga auch noch gespielt. Also im Herrenbereich war es dann so ein bisschen rechter Flügel, dann aber mal rechts hinten, aber auch ganz rechts vorne. In der zweiten Liga war es dann erst auch vorne als Flügelstürmer und dann kam ein neuer Trainer, der hat mich dann nach hinten gesetzt. Also es war immer so ein bisschen variabel. Ich habe sogar im Hallenfußball, in der Jugend im Hallenfußball war ich Torwart. Und das auch sehr gerne. Und ich weiß nicht warum, aber auch nur in der Halle. Im großen Feld wollte ich draußen spielen, aber in der Halle fand ich es cool, auch Torwart zu sein. Also da gab es bei mir aber auch eine Entwicklung. Wie gesagt, ich war eher, würde ich sagen, immer offensiv ausgerichtet und bin dann über die Jahre immer weiter nach hinten gekommen. Insbesondere der zweite/dritte Trainer in Bielefeld in meiner Zweitligasaison ist dafür natürlich verantwortlich, Uwe Rapolder. Der kam, ich war wirklich nicht schlecht und Offensivspieler und der kam und hat gesagt, du spielst jetzt hinten. Dann habe ich erst gemeutert. Das fand ich überhaupt nicht witzig, weil ich wollte weiter Tore vorbereiten und vorne irgendwie was mit zu tun haben. Er hat gesagt, nee, du spielst hinten, da hast du mehr Qualitäten und wenn du das alles machst, dann mache ich dich zum Nationalspieler. So, wohlgemerkt, zur Halbserie in der zweiten Liga. Ja, ganz große Worte, ist ja auch ein sehr selbstbewusster Mensch, der Uwe Rapolder, aber er hat recht behalten und was soll ich sagen. Aber in der Jugend, wie gesagt, war das ein langer Weg, ein schwieriger Weg, nicht so ganz klar wie andere anderen, die rausstechen, spielen Hamburger Auswahl oder deutsche Auswahl. Und da ist vorprogrammiert, dass sie irgendwie Profi werden. Das war bei mir definitiv nicht der Fall, sondern es war immer ein Stück Arbeit. Es waren ja dann auch, ich glaube, 5 Jahre noch in der dritten Liga, bevor es den nächsten Schritt in die zweite Liga gab. Also auch da war es nie so. Es war erstaunlich, dass ein Kind, das nie vorher aufgefallen ist, oder ein Jugendlicher, auf einmal mit 18, 19 Jahren direkt in die dritte Liga wechselt und sofort spielt und stattfindet und auch ordentlich spielt. Das war schon auffällig. Ja, aber dann im dritten Jahr war es dann, okay, der ist seit 3 Jahren da, aber Also, was passiert jetzt? Wo geht die Reise hin? Ich war nie so der Überflieger, würde ich behaupten.
Lass uns mal kurz in der Jugend bleiben. Was hat dir diese Gemeinschaft da gegeben? So, ich habe früher zum Beispiel Football gezockt und ich habe gar nicht gewusst, was ich da mache. Aber das war wirklich so eine Family, so alles Jungs, aber aus den verschiedensten Kreisen und so. Ich glaube, Eimsbüttel, da ist ja ganz, ganz viel mit dabei. Ist der größte Stadtteil in Hamburg. So, es war wie so ein Melting Pot bei uns. Was hat dich da so fasziniert?
Ja, eben das. Also, das ist ja heute noch so. Und die Leute fragen mal, was vermisst du denn? Die Stadien oder den Jubel oder das Toreschießen? Nein, diese Gemeinschaft, die Kabine. Also in die Kabine kommen, mit deinen Jungs da sitzen, Blödsinn quatschen, lachen, sich auch gemeinsam ärgern, aber eben auch gemeinsam freuen. Und das war in der Jugend genau das Gleiche. Also ich war immer schon einer, der das Rudel gesucht hat. Ich war nie so ein einsamer Wolf, der irgendwie nur gemacht hat, was er wollte, sondern ich war immer, hey, lass uns. Und daraus habe ich ganz, ganz viel, viel, viel Kraft und Freude, glaube ich, gezogen. Heute noch, also bis heute noch. Und das war es für mich. Also, und warum das? Wie gesagt, bei mir in der Siedlung, wir haben alle das gleiche Schicksal quasi geteilt. Und dann war es nicht wichtig, wie gesagt, wie du aussiehst, wie groß du warst, wie ob die Beine ein X oder ein O waren oder keine Ahnung, ob du dünn oder dick warst, sondern wenn du ein cooler Dude bist, dann zockst du mit. Wenn du zocken kannst, umso besser. Wenn nicht, dann kriegst du auch mal ein paar Sprüche gedrückt. Aber irgendwie gehörten wir alle zusammen und waren eine Clique. Und das war mir immer wichtig. Und das ist, wie gesagt, auch im Fußball immer das gewesen, was den Spaß ausgemacht hat. Es war am Ende, natürlich geht es immer um Erfolg. Und natürlich wirst du gemessen an Gewinnen oder Verlieren oder an Meisterschaften oder was auch immer. Und trotzdem für die Spieler selber, und das merken die meisten dann auch erst nach der Karriere, aber ich glaube, ich wusste das auch vorher schon, war die Gemeinschaft für mich das Beste. Ich war immer der versucht hat, lass uns doch mal zusammen dies, lass uns zusammen das. Also ich war so ein bisschen wie der Klebstoff. Selbst als ich dann später immer mehr verletzt war, glaube ich, habe ich trotzdem meinen Teil dazu beigetragen, weil ich eben dafür gesorgt habe, dass wir dann Mannschaftsabende machen, wir gehen zusammen feiern, wir mieten ein Restaurant, wir machen dies, weil sonst hat das kaum einer so gemacht in dem Sinne.
Eine große Familie.
Ja, das war der Grundgedanke und ich insbesondere das Jahr, also das hatten wir in Bielefeld war es okay, da waren wir sehr altersmäßig auseinander, da war sehr viel Distanz zwischen den etablierten Spielern und den Jungen. Ich war der eher junge Spieler und hatte damals aber auch noch nicht so den Impact, würde ich mal behaupten. Als der dann kam, habe ich es auch da versucht, aber war dann auch schnell in Bremen. So, und in Bremen ging das aber schon los, dass die Gruppe, die ich versucht habe zusammenzukriegen, immer größer wurde und man gemeinsam was gemacht hat. Und in Dortmund, und ich glaube, das war auch Basis unseres Erfolges damals, hatten wir eine ganz außergewöhnliche Truppe zusammen, die wirklich, egal wie alt, ob das die Jungen Hummels und Subotic oder Scheins waren mit 19, 20 oder ob es wir Alten mit 28 waren. Also wirklich 10 Jahre auseinander und trotzdem hat das funktioniert. Und wir haben eine richtig gute Gemeinschaft gehabt und ich glaube, das war auch die Basis des Erfolges, der ja wirklich nicht zu erwarten war mit der Truppe.
Darüber reden wir gleich noch ganz, ganz ausführlich. Mich interessiert aber davor nochmal so dieser Schritt, weil du hattest so viele verschiedene Sidequests noch am Start. Du hast deine Ausbildung gemacht, du hattest deine Eurodance-Karriere, du hast Basketball eigentlich gezockt, hast ja eigentlich gesagt, ey, vielleicht lasse ich das mit dem Fußball. Mhm. Wie kam es, dass das mit dem Fußball doch noch geklappt hat, dann, dass du es weitergemacht hast?
Ja, wie gesagt, also mein damaliger Jugendtrainer, Stefan Kofol, der freut sich, wenn er seinen Namen hier hört wahrscheinlich, ist mittlerweile Leiter der die Fußballakademien von Real Madrid in Europa. Also hat sich da auch entwickelt, das hätte ich damals auch nicht gedacht, aber der hat, wie gesagt, mich finanziell bedroht, hat gesagt, bleib mal dabei, ich zahle dir ein paar Euro, weil wir brauchen genug Spieler. Hat mich dann auch öfter spielen lassen und war für mich auch damals sowas, muss man auch sagen, wie so ein, nicht Vaterersatz, das ist immer so pathetisch und so ein großes Wort. Aber als ich nachher später in meinen letzten A-Jugendjahren Führerschein hatte, durfte ich sein Auto mir ausleihen, um am Wochenende mal einen drauf zu machen oder so, ne? Also ein bisschen stabiler anzugeben. Typ. Ja, wirklich stabiler Typ, muss man auch sagen. Auch ein bisschen eine Sappelnase gewesen, aber letzten Endes, ey, all fair. Aber ein guter Typ und hatte an mir anscheinend auch einen Narren gefressen. Ich habe auf seine Kinder aufgepasst, aber er hat auch auf mich aufgepasst und sich um mich gekümmert und eben dafür gesorgt, dass ich beim Fußball dabei bleibe. Ich glaube nicht, dass er in mir was gesehen hat, wo er sagt, nee, bleib dabei, dann wird das und das, sondern es war eher auch Nutzen fürs Allgemeine. Und trotzdem hat er natürlich einen Riesenverdienst daran, dass ich überhaupt dabei geblieben bin. Ohne ihn wäre das nicht passiert. Und so bin ich in der Jugend dabei geblieben und habe dann in diesen letzten Jahren, in denen ich eigentlich gesagt habe, nee, will ich nicht mehr, wieder Spaß gefunden am Fußball, wollte das Ganze doch weiterverfolgen. Habe dann auch bei ein, zwei Mannschaftskollegen gesehen, wo ich der Meinung war, hey, die sind nicht besser als ich, die auf einmal bei Kaiserslautern im Probetraining waren, im Nachwuchs und bei Bayern im Probetraining waren, wo ich gesagt habe, okay, eigentlich könntest du das auch schaffen. Nie der große Traum, aber ich habe gedacht, eigentlich könntest du das auch schaffen. So, und dann klopfte mal der HSV an und dann klopfte mal Concordia Hamburg, die auch schon ein Drittligateam damals Herrenbereich hatten, an. Aber das war alles so, weißt du, das ist ein bisschen groß. Ich will Jugendfußball spielen noch und ich will das hier spielen, weil hier fühle ich mich wohl und hier habe ich mein Umfeld, hier habe ich den Trainer und meine Jungs. Aber da war so ein bisschen dieses, aber vielleicht könnte ich es auch schaffen.
Doch was. Ja. Du bist 98 war das, glaube ich, oder dann in die Oberliga, genau. Niedersachsen.
Regionalliga Nord, ja.
Ja, Regionalliga Nord. Zu Lüneburg gegangen, hast aber noch weiter in Hamburg gewohnt.
Genau.
Du bist ja da quasi aus deiner Gang in Hamburg raus, neues Team. Ich stelle mir das krass schwierig vor, da dann Anschluss zu finden, wenn man nicht auch da wohnt, dass man nicht sagt, ey Jungs, komm, wir gehen nach dem Training nochmal saufen oder was auch immer. So, wie hast du da Anschluss gefunden?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich bin jetzt schon jemand, den du irgendwo aussetzen kannst und ich komme klar. Also ich lerne Leute kennen und ich wenn ich muss, dann befreunde ich mich auch mit denen. Ne? Also ich habe gerne mein Umfeld, aber ich lerne auch neue Leute kennen und bin da jetzt nicht zu schüchtern für oder so. Und es war ja ein bisschen, also ich habe durch das letzte A-Jugendjahr, in der wir haben eine Niederlage, ein Unentschieden, sonst nur Siege. Das hat natürlich dann auch so ein bisschen medial in Hamburg und Umfeld so ein bisschen die Welle geschlagen. Ich sag ja, dann kamen so ein paar Anfragen und ich war eben Kapitän der Mannschaft, ich war auch einer der wichtigen Spieler der Mannschaft. Und dementsprechend wurde auch Interesse an meiner Person groß, aber das hat sich eher auf Hamburg und den höheren Amateurbereich, also Verbands-, also fünfte, vierte Liga, so beschränkt. Und dann kam aber über Kontakte auch von dem besagten Jugendtrainer und einem Co-Trainer, der heute im Sportjournalismus arbeitet, kam ein Kontakt zum SV Meppen, zweite Liga damals, Wolfgang Rolf Trainer. Die haben mich eingeladen zum Probetraining, weil ich eben so auffällig war, eine Woche mal Probetraining machen. Habe ich gesagt, klar, also zweite Liga musst du ja machen. Klasse, ne? Ja. Vorher so bei Oberligisten gesagt, nee, ich will gar nicht, das ist mir zu hoch, dann sitze ich nur auf der Bank. Aber wenn zweite Liga, dann musst du ja probieren. Also ja, das ist ja dann life-changing opportunity. So. Und dann bin ich dahin, habe dann eine Woche trainiert, das war auch ganz gut. Und die haben auch gesagt, eigentlich gerne, aber die waren Richtung Abstieg. Wolfgang Rolf, der später ja in Bremen, der Co-Trainer von Thomas Schafer, also da schließt sich dann auch wieder so ein kleiner Kreis, hat damals zu mir gesagt, wir würden das eigentlich machen, aber du bist in der Ausbildung, du lebst in Hamburg und das alles jetzt aufgeben für Drittliga-Fußball, wenn wir absteigen, wäre ein bisschen zu viel. Und sie sind tatsächlich abgestiegen in dem Jahr. Insofern hat sich das zerschlagen. Aber auch das hat wieder medial dafür gesorgt, dass andere höherklassige Vereine rund um und in Hamburg eben Interesse an mir hatten, unter anderem Lüneburger SK.
Krass.
Und dritte Liga. So, und da habe ich gesagt, okay, dritte Liga, ja, ist eigentlich auch gut. Und ist es bei Hamburg, ich muss nicht umziehen, das ist zwar eine Fahrerei, aber irgendwie kriege ich das hin. Und dann bin ich da auch hin zum Probetraining mit meinem damaligen Trainer aus der Jugend hingefahren. Ich glaube, ein oder zwei Trainingseinheiten, haben die gesagt, wir wollen, dass du hier unterschreibst. Mein Trainer hat das alles verhandelt, ich habe keine Ahnung gehabt. Habe ich gesagt, okay, machen wir. Und dann habe ich Drittliga-Fußball gespielt.
Du hast ja, glaube ich, auch mit Ralf Sievers zusammengezockt,
genau.
Oder?
Genau, ja, Ralf Sievers.
Er hat über 200 Spiele für die Eintracht gemacht, war bei St. Pauli, war aber auch, glaube ich, so 20 Jahre älter, sowas rund um den
Ja.
War der so ein bisschen der Papa hin. Da in der Gruppe, oder?
Der war, das kann man schon sagen. Also wir hatten einige, ne? Da war Ricardo Beich, auch so ein Profi, FSV Frankfurt, auch mal HSV, Marinus Bester, HSV und Werder Bremen. Das waren so alles so ältere Hautdegen, die da waren, die aber eben auch schon mal Profis waren und jetzt aber noch in der dritten Liga da ein bisschen gekickt haben. Das war natürlich für mich super, weil alle auf ihre Art und Weise haben mir dann schon auch geholfen. Ob das nun durch die harte Schule war oder eben durch wirklich, hey, denk mal, mach mal dies und mach mal das. Wirklich auf verschiedene Art und Weise. Aber es war für mich, glaube ich, ein richtig gutes Nest, um Flügge zu werden, wie man so schön sagt.
Du bist dann aber mit Osnabrück und Paderborn ja quasi so geografisch, wenn man sich das mal auf der Landkarte anschaut, immer so ein bisschen weiter Richtung Süden gewandert, nach deiner Station bei Lüneburg. War das dann auch mal gut, so aus dem Nest mal rauszukommen?
Ja, genau. Also ich war 3 Jahre in Lüneburg, habe aber zu Hause gewohnt. Bin ja immer auf der Ladefläche von meinen Mannschaftskollegen, weil ich noch kein Auto hatte im ersten Jahr. Zumindest immer mitgefahren, das darfst du heute auch keinem mehr erzählen, über Autobahnen und sowas, aber naja, es ist alles gut gegangen. Und bin dann nach den 3 Jahren wirklich auch ausgebrochen aus der Komfortzone. Also nicht nur einen Verein gewechselt und mal was Neues und der Jüngste sein, sondern auch raus von zu Hause. War dann mittlerweile 21, genau. Bin nach Osnabrück gezogen, nach Lüneburg und war sportlich auch ein neuer Schritt. Es war eine Mannschaft, die gerade aus der 2. Liga abgestiegen ist, also selbe Liga, gleiche Liga, aber eben doch ein Club mit anderen Ambitionen, weil eben schon Profierfahrung. Und bin dorthin gewechselt und eben auch von zu Hause ausgezogen. Ich weiß noch, was für ein Abenteuer das war. Erste eigene Wohnung, mehr oder weniger eigentlich nur ein Apartment. Ein Zimmer-Apartment mit so einer kleine Küchenzeile in der Einecke. Eine
Palette als Bett.
Ja, so ungefähr. Nicht ganz so schlimm, aber ungefähr. Und aber es war vielleicht auch ein wichtiger Schritt, um einfach so als Mensch und als Mann auch sich weiterzuentwickeln. Und das hilft natürlich dann auch auf dem Fußballplatz, wenn du nicht mehr der Junge bist, der von Mutti zu Hause alles kriegt, sondern auch selbstständiger im Leben sein musst, hilft dir das wahrscheinlich auch im Fußball. Oder so habe ich das zumindest empfunden. Und war auch ein ganz, ganz wichtiges, wenn nur ein Jahr, aber ein ganz wichtiges Jahr in Osnabrück für mich.
Du hast den Sprung in den Profifußball dann ja erst relativ spät geschafft, mit Mitte 20. Heutzutage würden ja alle dich mit Mitte 20 schon abschreiben. Mhm. Warum war das aber damals für dich der richtige Weg?
Ja gut, erstmal muss man sagen, war damals, und ich war 23, als ich in die 2. Liga gewechselt bin, das war damals jetzt noch nicht super spät. Der Weg davor war relativ unauffällig, das war ungewöhnlich. Das war so, dass ich nie irgendwo wirklich aufgetaucht bin in irgendeiner Auswahl, in irgendeiner Jugendnationalmannschaft und trotzdem mit 23 in der 2. Liga spiele. Das war außergewöhnlich, das Alter nicht so wirklich, weil damals, es gab Poldi, es gab Schweini, es gab Philipp Lahm, so ein paar Ausreißer gab es, aber nicht viele. Also wirklich handverlesen, die schon sehr früh in der Bundesliga oder im Profibereich auch wirklich stattgefunden haben. Und insofern war das zwar nicht früh, aber es war jetzt auch nicht besonders spät. Und jetzt habe ich schon wieder vergessen, was die eigentliche Frage war.
Warum es trotzdem richtig für dich war, dass es so war?
Ich glaube, mein Weg davor hat mir viele Lehren einfach gegeben. Erstens, mir ist nichts zugeflogen. Also weder in der Jugend, und das soll jetzt gar nicht heißen, dass anderen alles in den Schoß gelegt wird oder so, aber ich musste mir auch alles irgendwie erarbeiten, musste auch merken, dass es nicht immer nach vorne geht und musste auch merken, dass nicht immer alles vor allen Dingen so geht, wie man sich das vorstellt. Und ich glaube, das ist eine Schule nicht nur für Fußball, sondern fürs Leben. Und auch diese 5 Jahre in der 3. Liga, in Osnabrück war es am Ende Ärger mit dem Trainer, sonst wäre ich vielleicht schon zu St. Pauli in dem Jahr gewechselt, aber dann hat er das blockiert und ich war ja noch unter Vertrag, durfte also nicht nach oben wechseln, sondern nur in der Liga bleiben. All so eine Themen waren schwierig zu ertragen, aber haben mich vielleicht auch als Menschen so ein bisschen gestärkt. Und deswegen glaube ich, war das alles gut, so wie es war. Und es war genau der richtige Zeitpunkt, um dann in Bielefeld aufzutauchen. Eine Mannschaft, die auch gerade aus der 1. Liga abgestiegen ist. Also ich habe mit denen verhandelt, da waren sie ein Erstligist. Für mich war es aber fast das Beste, was passieren konnte, dass sie abgestiegen sind. Dadurch sind Plätze frei geworden. Ansgar Brinkmann unter anderem ist weggegangen, der ja meine Position eigentlich innehatte. Und ich hatte einen Freifahrtschein oder zumindest eine recht offene Spur, auf der ich mich bewegen konnte. Also es war alles richtiges Timing und der richtige Weg, weil ich genau da war, wo ich sein sollte, zum richtigen Moment.
Benno Müllmann war das, der dich damals geholt hat, oder? Was glaubst du, hat der damals in dir gesehen?
Ich glaube, hat schon gesehen, dass da ein junger Spieler ist, der gute körperliche Voraussetzungen hatte, Dynamik hatte, der das Spiel versteht, der bereit ist aber auch zu arbeiten. Er hat mir irgendwann, er war ja nur bis zum Frühjahr da, dann wurde er ersetzt durch nachher Uwe Rapolda, hat er mir immer gesagt, du arbeitest zu viel nach hinten, du bist Offensivspieler, lass das. Ne? Also, aber trotzdem glaube ich,
auch nicht mehr so
ja, genau. Aber ich glaube heute, ich glaube damals war das, er hat gesehen, der will arbeiten, also der will was machen und ruht sich nicht aus. Und letzten Endes, klar, muss ihm gefallen, wie das aussieht, wenn du dich bewegst, was du machst, die Ideen, die du hast und umsetzt. Und das wird er sich angeguckt haben, gemeinsam mit Tommy von Hesen, dem Manager damals. Und dann haben sie gesagt, ja, der könnte uns gut tun, wenn, insbesondere wenn Ansgar Brinkmann weggeht, der ja auch so ein, also nicht auch, ich bin nicht Typ Ansgar Brinkmann und Schnickschnack und sowas, aber irgendwie ein bisschen Freigeist und fröhlich auch und positiv, aber ein bisschen verrückt auch. Und den durfte ich dann ersetzen. Und wie gesagt, Benno hat mir damals gesagt, mach nicht so viel nach hinten, aber nach vorne kannst du machen, was du willst. Und hat mich sofort von der Leine gelassen und war für mich auch, also in der Reihe der wichtigsten Trainer, ich mache dann ungern Ranking, aber sehr, sehr wichtig für mich, weil er mir eben einfach die Möglichkeit gegeben hat, mich da völlig auszutoben.
Prägende Figur. Jetzt, also Alm ist ja krass sagenumwogen, so die Stimmung auf der Alm. Weißt du noch, wie dein, oder was du für ein Gefühl hattest, als du denn da das erste Mal aufgelaufen bist?
Das Gefühl, ja, ich überlege gerade was, in der zweiten Liga war es gegen Oberhausen, glaube ich. Und ich glaube, wir haben sogar verloren am Ende, oder war es ein Unentschieden, ich weiß es nicht. Und trotzdem war es für mich natürlich mega, einfach da in so einem Profistadion mal zu spielen, in einem Profi-Wettbewerb, Fernsehen so richtig da, nicht nur für die hier Nord3-TV-Sender oder keine Ahnung, was das war, Niedersachsen 3, sondern wirklich für bundesweites Fernsehen, was zum Teil wirklich viele Menschen in Deutschland geguckt haben. Das war ein ganz, ganz erhabenes Gefühl und ganz toll. Und ich durfte von Beginn an spielen und ich war ja stolz wie Oscar, ich weiß noch, ein guter Freund, der für mich dann auch immer so ein auch in der späteren Entscheidung und Karriere noch ein wichtiger Punkt war, Otto Addo, der auch bei Borussia Dortmund gespielt hat, jetzt Trainer, Nationaltrainer von Ghana ist, war im Stadion, hat mir zugehört. Also war für mich ein ganz, ganz toller Tag. Sonne natürlich, weil Sommer ist klar, war mega. Ich habe eine riesen Chance vergeben, das weiß ich auch noch. Also ein Freistoßtrick, den wir einstudiert hatten, der hat eigentlich geklappt, nur ich habe ihn nicht reingeschossen. Und das war eigentlich voll blöd. Ja. Aber ich weiß, dass es ein mega, mega Gefühl war und ich richtig stolz war, Profi zu sein. Geil. Also das war so, jetzt bin ich Profi. Weil vorher habe ich trainiert als Profi in einer Profimannschaft, aber jetzt habe ich ein Profispiel gemacht und damit bist du Profi.
Ja, so. Und so auf- und abstiegsmäßig, fahrstuhlmäßig, wie Arminia Bielefeld unterwegs war, da seid ihr dann... Das war die Saison, in der ihr dann auch wieder aufgestiegen seid.
Das war die Saison, in der wir direkt wieder hoch sind. Also wie gesagt, sie waren das Jahr vorher abgestiegen. Genau, ja. Dann sind wir hin. Es war eine ganz schwierige Saison. Wir standen, ich glaube, wir waren in der Winterpause Platz 9 oder 10. Oder zum Trainerwechsel waren wir Platz 9 oder 10. Dann im Ende Januar, Anfang Februar. Hatten mit dem Aufstieg nichts zu tun. Und dann kam Uwe Rapolda, der als Choleriker und Schreihals bekannt war. Und mittlerweile hatte ich ja dann schon ein halbes Jahr richtig ordentlich gespielt und hatte auch ein Standing in der Mannschaft und bin zum Manager und hab gesagt, du kannst nicht so einen Schreihals holen. Ja, also fast noch gemeutert. Und dann sagt er auch noch zu mir, ich soll jetzt auf einmal defensiv spielen. Also ich wollte gar nicht mit dem zusammen. Ja, da war wirklich Schluss mit lustig. Und dann sagt er noch was. Und das ist ja, man muss ja dann wirklich sagen, der wusste ja, wovon er spricht, der Uwe. Der war zwar, wie gesagt, sehr selbstbewusst und hatte seine Eigenheiten und seine Macken. Aber er kam und hat nicht nur zu mir gesagt, mach das und dann kann aus dir richtig was werden. Sondern er hat auch gesagt, wir können noch aufsteigen. Und dann haben wir ihn auch alle angeguckt. Haben gesagt, wir sind Neunter, wir mussten auf Gehalt verzichten in dem Jahr. Es lief nichts, der Trainer wird gefeuert, jetzt kommt der Neue, stellt sich hier hin und sagt, ja, wir steigen noch auf, wenn wir 2 Punkte pro Spiel holen. Und wir sagen, also,
hast du Lack gesoffen?
Ja. Aber Fakt ist auch, in den nächsten, ich glaube, 12 Spielen haben wir 9 gewonnen, ja, 1 verloren und 1 unentschieden irgendwie so, also, und noch 1 unentschieden oder so. Es war Wahnsinn. Es war einfach eine Entwicklung, die das Ganze genommen hat, persönlich, aber auch für uns als Mannschaft. Und wir sind dann aufgestiegen am Ende des Jahres mit Mainz und Nürnberg, glaube ich, oder?
Krass. Aber und dann kam auch der Anruf vom DFB, oder?
Genau, also wir sind aufgestiegen. Somit war ich jetzt Erstligaspieler, ja. Und hab eine gute Hinrunde gespielt, Tore geschossen. Wir haben andere Formationen gespielt, ich habe ein bisschen weiter hinten gespielt, nicht mehr mit dieser Flügelstürmer, sondern jetzt im Wechsel Mittelfeld oder hinten rechts, im ständigen Wechsel.
Hast du Kimmich gemacht.
Und dann kam tatsächlich zum Dezember, es kam im Herbst, kam der Anruf von Nigeria. Das war das Erste. Die hatten schon mal in der zweiten Liga angefragt, aber ich habe gesagt, das alles wirkte ein bisschen dubios. Dann kam es nochmal im Herbst und ich musste aber klären, ob ich überhaupt die eingetragene nigerianische Staatsangehörigkeit habe, Weil wenn nicht, hätte ich damals meinen deutschen Pass abgeben müssen, wenn ich den nigerianischen genommen hätte. Ja. Und das wollte ich natürlich nicht, weil der deutsche Pass jetzt doch ein bisschen stabiler ist als der nigerianische und macht Dinge ein bisschen leichter in der Welt. Und während ich in dieser Klärung war, sind viele Dinge passiert, die eben nicht hilfreich waren. Also sowohl bei der nigerianischen Botschaft in Berlin wollte man mir nicht so helfen. Vom Verband aus Nigeria war das auch relativ, ja, also nicht, ich wurde nicht allein gelassen, aber es war alles ein bisschen schwierig und hat gedauert. Und je länger das gedauert hat, oder es hat halt so lange gedauert, dass auf einmal der Anruf oder die ersten Geräusche kamen, auch vom Rapolda, ja, ich glaube, die Deutschen gucken hin und so. Muss mal ein bisschen warten. Habe ich gesagt, hat sie doch nicht alle. Also ich spiele gerade 4 Monate erste Liga oder so und der sagt mir, die Deutschen gucken hin. Das konnte ich mir bei weiß Gott nicht vorstellen. Aber dann kam der Anruf Ende November.
Nehmen wir uns in diesen Anruf mit rein. Wir wollen es wissen. Nehmen wir uns mit rein.
Also es ist tatsächlich so, dass der Trainer weiß es auch und der hat dann schon gesagt, ja, du kriegst einen Anruf irgendwann. Und das war Anfang Dezember oder so. Du kriegst einen Anruf und nur, dass du Bescheid weißt. Und trotzdem glaubst du es nicht. Auch wenn er dir sagt, doch, der wird dich anrufen, trotzdem glaubst du es nicht und dann ist ja immer noch nicht klar, was das bedeutet. Also sagt er, wir gucken hin oder was sagt er dann? Ja, und dann, ja, dann rief Jürgen Klinsmann mich an und hat gesagt, hör mal, super, wie das alles gelaufen ist, tolles Jahr gespielt, wir beobachten dich schon länger. Und das ist halt wirklich total surreal, weil du da sitzt und denkst, das ist Jürgen Klinsmann, das ist der Trainer der Deutschen. Ich war 17 Monate vorher zu dem Zeitpunkt, war ich noch Drittligaspieler. Ja. Und jetzt ruft dich Jürgen Klinsmann an und sagt, er beobachtet dich schon eine lange Zeit und findet das toll, was du machst und er würde dich gerne mitnehmen auf die Asienreise 2004. Ja, und dann bin ich, weiß nicht, wann das war, ich glaube am 14. Dezember mit all diesen anderen Menschen, Treffpunkt in Frankfurt in irgendeinem Hotel, ich weiß nicht mehr, welches es war. Und dann waren da, wie gesagt, Oli Kahn, Michael Ballack, wie sie alle heißen.
Ich hab, das war ja in Japan dann dein erstes Spiel, genau, ne? Gegen Japan, ja. Freundschaftsspiel. Ich habe mir das mal rausgeschrieben, nur damit man hier weiß, mit wem du da gekickt hast. War in der Startelf standen Miroslav Klose, Lukas Podolski, Michael Ballack, Gerald Asamoah, Bernd Schneider, Per Mertesacker und Kahn. Was geht denn in einem ab?
Ja.
Vor allem, du hast gerade gesagt, kurz davor noch dritte Liga, auf einmal, ja klar, mit den Jungs dann auf, du musst ja durchgedreht sein, oder?
Ich bin tatsächlich innerlich durchgedreht. Also das Lustigste war eigentlich, ich bin in Frankfurt in diesem Hotel angekommen. Ja. Ich weiß, mit Bielefeld hatten wir das letzte Spiel gegen Wolfsburg und aus Wolfsburg ist mit mir im Shuttle nach Frankfurt dann gefahren, ich glaube, der Jensch, der als dritter oder vierter Torwart mitgefahren ist. Wer war noch dabei? Also noch zwei Kandidaten haben sich irgendwie da getroffen und sind mitgefahren. Und wir kommen in Frankfurt an. Und ich komme da rein und dann ist da, wie gesagt, Kahn, Ballack und die triffst dann irgendwie auf dem Flur oder beim Restaurant. Ich wusste ja gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich war kurz davor, Oli Kahn zu siezen, weil für mich war das ja so eine Lichtgestalt des deutschen Fußballs. Aber ich bin jetzt ein Mannschaftskollege. Ja. Und das Lustigste war, da es gab damals einen Physio, Adi, wie hieß er mit Nachnamen? Da komme ich jetzt, aus Frankfurt. Ja, ich komme jetzt nicht nach. Aber er hieß nur Adi und stellte sich als Adi vor. War ein kleiner Mann, graue Haare, ziemlich alt. Also war schon wirklich Ende 60er, Anfang 70er. Und ich hatte ja wirklich von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und mir wurde ein Adi vorgestellt, der ziemlich alt war. Da habe ich erst mal gefragt, ist das Adi Dassler? Habe ich dann gefragt. Da war natürlich Gelächter groß.
Der Bro von Adidas.
Große Bildungslücke bei mir gewesen. Aber es war für mich total absurd. Wie gesagt, ich hatte, das war alles sehr, 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 sehr groß für mich und sehr, sehr bedeutend. Und dann, weißt du, dann hast du ein Zimmer, da liegen dann auf einmal Sachen vom Feinsten schon bereitgelegt in deiner Größe und neue Fußballschuhe, weil wir mussten ja damals noch dann Adidas immer tragen, egal was wir im Verein getragen haben. Und Koffer für die Reise, nagelneue Koffer von der großen Marke und so weiter. Also es war für das Kind aus der Lenz-Siedlung, der nie was hatte und gefühlt, also das war jetzt nicht nur die 18 Monate, ein paar Jahre davor wurde es ja auch schon anders, aber auf einmal stehst du da im Kreis der deutschen Nationalmannschaft mit diesen großen Gestalten des Fußballs und dir wird alles hinterhergetragen. Das war unfassbar.
Wie haben dich die Jungs aufgenommen?
Ja, super. Also das muss man sagen. Ich glaube, du hast als Spieler auch ein Gespür dafür, also wird ja auch diskutiert im Fernsehen und sowas, ne? Wenn du ein gutes halbes Jahr in der Bundesliga spielst, dann der wäre auch mal einer und dies und das hören die ja auch. Und dann, wenn man sich auf dem Platz trifft, dann so, ja, ne? Also wird dann schon so ein bisschen, man, man merkt, dass man vielleicht bald zusammengehört oder so. Und dementsprechend ist man dann, die Gockel jeder Mannschaft, die haben dann schon zueinander auch einen anderen Draht. Das sei denn, die können sich gar nicht leiden oder so. Aber ansonsten ist das dann so, das heißt so mit dem Gerald Asamoah oder so, da gab es dann schon mal so Kontakte als Gegenspieler und dann wird geflaxt und man ist dann auf Augenhöhe, auch wenn sich das für mich nie so angefühlt hat, weil ich, wie gesagt, der kleine Ovo aus der Lenz-Siedlung war. Aber es war, ich wurde super aufgenommen. Ich hatte eine tolle Reise. Ich habe gleich im ersten Spiel von Beginn an gespielt. Ich glaube, im zweiten auch noch. Eigentlich sollte man nur zwei Spiele. Es gab ja so mehrere, auch Hinkel war noch dabei auf meiner Position. Und so, man sollte eigentlich nur zwei Spiele. Ich habe dann im dritten in Thailand auch noch gespielt, aber reingekommen, weil sich einer, glaube ich, was getan hat. Aber es war super. Und dieses Gefühl, neu dabei zu sein, aber direkt als Stammspieler eingesetzt zu werden, war natürlich auch richtig gut.
Was hast du dir bei den Jungs so vom Mindset her abschauen können?
Also in der Menge. Es war unfassbar, also Selbstbewusstsein ist immer ein riesen Ding. Und gerade bei den Spielern, die eben ganz oben sind, wie Nolli Kahn oder Michael Ballack oder Miro Klose, diese pure Überzeugung davon, was man kann und wie gut man ist, das ist etwas, was ich dann im ersten Moment ja eigentlich gar nicht hatte. Zumindest nicht auf dem Niveau. Also in meinem Bielefeld damals war ich natürlich auch sehr selbstbewusst im Training und in unseren Spielen. Aber dann kommst du halt in so einen Kreis und das ist nochmal anders. Und da war ich natürlich so, jetzt muss ich mir erstmal beweisen. Und die haben aber eine pure Überzeugung ausgestrahlt. Und wenn die dich dann mitnehmen oder die dir dann sagen, das war gut, weiter, dann wächst das in dir auch. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich lernen konnte von denen oder mir abgeguckt habe. Ansonsten, ich glaube, bei mir war es immer so, dass du mit den Aufgaben auch gewachsen bist. Und wenn um dich rum alles schwieriger oder besser wurde, dann habe ich mich da auch angepasst. Und das hat mir schon geholfen, einfach zu sehen, wie die manche Dinge, manche Situationen auch auf dem Platz handeln. Und dann habe ich das versucht zu adaptieren.
Es war ja eigentlich voll die crazy Zeit bei dir. Du bist von der Arminia. Erstmal, ihr habt den Aufstieg gehabt, dann bist du in die Nazio berufen worden. Dann hat Werder noch angeklopft, für die damals noch nicht geboren waren. So, das war ja echt einer der Top-Clubs, die waren ja immer so bei Top 3 dabei.
Das war Dortmund quasi, ja. Bevor Dortmund war.
Genau. Ja. So, das war ja eine richtige Aufwärtsspirale. Denkst du heute darüber nach, dass das, ja gut, das war irgendwie Glück, da hat sich das irgendwie so ergeben? Oder denkst du so, nee, das waren schon irgendwie, das ist schon eine logische Kausalverkettung, die da passiert ist?
Ja, also es ist immer auch Glück dabei, weil niemand, oder andersrum, selbst wenn du der beste Fußballer bist, heißt das nicht, dass du den weitesten Weg machst im Fußball. Du brauchst jemanden, der im richtigen Moment hinguckt, der im richtigen Moment jemanden braucht wie dich oder auf deiner Position und so weiter und so fort. Du darfst ihn nicht verletzen, dies und das und jenes. So viele Faktoren, die du eigentlich gar nicht so richtig beeinflussen kannst. Insofern, Glück ist auch immer Bestandteil des Ganzen. Und trotzdem musst du ja was können. Weil du kannst dich mal irgendwo reinmogeln, aber dann fällt auf, dass es eben zu hoch war. Insofern glaube ich schon, dass mit den 5 Jahren in der dritten Liga eine super Basis war für die zweite Liga. Vielleicht war die zweite Liga auch schon nicht mehr groß genug. Die Differenz zur dritten Liga war damals auch nicht mehr die große. Und in der ersten Liga habe ich es, also, und das war interessant, auch wieder Otto Addo mir erzählt, in der ersten Liga ist manchmal einfacher, Fußball zu spielen. Wenn du Fußball verstehst, kommst du manchmal in der ersten Liga noch besser zurecht als in der zweiten Liga. Also es gibt viele, die sind in der zweiten Liga, hast du das Gefühl, ja, die können gar nichts. Aber wenn die in der ersten Liga spielen würden, würden die auf einmal richtig cool kicken, weil du hast mehr Zeit. In der zweiten Liga ist alles physisch gewesen damals. Okay, da geht's rauf, keine Zeit. Grätschen, Attacke. Da war nur Kampf und Intensität. Was eine gute Schule ist dann wieder und was du brauchst, um physisch dann wieder robust zu sein. In der ersten Liga, was mache ich in welcher Situation? Da wird mehr taktiert, da wird mehr nachgedacht. Da geht es darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Nicht der Schnellste, der Stärkste zu sein, sondern die schnellsten und besten Entscheidungen zu treffen. Und das war tatsächlich so. Ich hatte das Gefühl, ich kam aus der zweiten Liga und da lief schon gut. Ich kam in die erste Liga, es war irgendwie nicht entspannter, aber es war so, oh cool, ist alles nicht mehr so.
So mehr rumtaktieren und nicht so krass nur auf dieses physische.
Nicht nur auf die Knochen und ackern, sondern hier wird auch mal überlegt und schön gespielt und sowas. Und jetzt sage ich nicht, ich bin der super eleganteste und schönste Spieler. Das nicht, aber es fühlte sich zum Teil tatsächlich leichter. Ist ein schwieriges Wort, das richtige Wort zu werden. Aber es war total, total cool. Und für mich war der Weg auch logisch, weil dritte Liga war super, zweite Liga, ja, ich musste ackern, aber es lief gut. Also ich war einer der besten Spieler in der zweiten Liga in dem Jahr. Sonst hätte ich auch den nächsten Sprung, also sonst wären wir ja nicht aufgestiegen, also nicht nur an mir, aber weil unsere Mannschaft gut war. Darren Buckley kam in der ersten Liga, wir waren noch in der zweiten, Isaac Boachi und so zum Beispiel, wir hatten eine super Truppe, Fatmir Wata und so weiter. Und dann in der ersten Liga haben wir eine gute Rolle gespielt, es war das Jahrhundertjahr, wir haben den Klassenhalt rechtzeitig eingetütet, also auch erstaunlich gute Saison gespielt. Und da hatte ich auch schon einen deutlichen, großen Anteil dran. Dementsprechend war es schon klar, dass ich vielleicht einen weiteren Schritt mache. Ich war jetzt Nationalspieler, musste natürlich gucken, dass du auch bei einer Mannschaft spielst, die dich da vielleicht mehr fordert, die vielleicht international spielt. Und das war eben Bremen, die zwar eine große Nummer waren, aber als deutscher Nationalspieler eben auch nicht zu groß. Mhm. So. Und dann war das für mich schon logisch.
Ihr wart ja echt ganz lange, glaube ich, oben mit dabei mit Bremen und am Ende war es dann, also man konnte eigentlich immer mit euch rechnen, am Ende waren es dann, glaube ich, 5 Punkte Unterschied zu den Bayern. Mhm. War das bitter für dich?
Nö, weil, also jetzt können wir wieder zurückspulen.
Du bist ja schon da angekommen.
Ich spiele bei einer Mannschaft, die um die deutsche Meisterschaft überhaupt erstmal mitspielt. Ja, nachdem ich das Jahr davor bei einer Mannschaft war, die um den Klassenerhalt gespielt hat. So, ja, ich war Nationalspieler, aber trotzdem war das ja ein Riesenfortschritt. Das war genauso, als wenn ich sagen würde, nach Bielefeld zu gehen, nachdem die abgestiegen waren. Also, obwohl ich als Erstligist quasi zugesagt hatte, dann steigen die ab, dass ich mich geärgert habe, ich komme ja aus der dritten Liga. Dann musst du ja immer gucken, von wo kommst du. Und für mich war das immer ein Schritt nach vorne. Ich bin von Lüneburg nach Osnabrück. Selbe Liga, aber eine Mannschaft mit einem anderen Anspruch. Dann bin ich von Osnabrück zu Paderborn. Das war das erste Mal, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht musst du einmal einen Schritt zurück machen, um Anlauf nehmen zu können, um weiterzukommen. Und trotzdem, wie sich das Jahr entwickelt hat, war das kein Rückschritt, sondern eher auch wieder ein Fortschritt. Wir hatten eine tolle Mannschaft. Roger Schmidt damals, mein Mannschaftskollege, der jetzt überall schon Trainer war. Markus Krösche, der jetzt verantwortlich ist in Frankfurt, mein Mannschaftskollege. Auch eine coole Truppe zusammen gehabt, privat. Und dann gehst du eben nach Bielefeld, zweite Liga. Egal, ob du als Erstligist unterschrieben hast, zweite Liga, Fortschritt, aufsteigen, Fortschritt, nach Bremen wechseln, Fortschritt. Zweiter, glaube ich, waren wir in den 3 Jahren, wo ich da war. Super, also Champions League gespielt, obwohl ich dachte, ich spiele Europa League. Ich habe zugesagt, da war es UEFA Cup, hieß es damals noch. Ja. Da habe ich unterschrieben und dann haben sie am letzten Spieltag mit Berlin irgendwie den Platz getauscht und auf einmal waren wir Champions League Qualifikant. Und ich spiele Champions League Qualifikation gegen Basel und wir qualifizieren uns. Und mein allererstes Champions League Spiel ist gegen Ronaldinho und Barcelona im Weserstadion. Also wie soll ich am Ende des Jahres jetzt sagen, ist aber doof, dass wir nur Zweiter sind.
Was war das für ein Gefühl, wenn du, ich meine, das ist ja wirklich top of the top, das ist top shelf.
Ich habe zum Glück auch nie wirklich nach hinten geguckt oder gesagt, ich gucke jetzt mal, wo bin ich eigentlich gelandet? Sondern ich habe gemacht, das lief. Ja, ja. Bis zur ersten großen Verletzung, also sprich meinem zweiten Jahr in Bremen, wo dann wirklich einmal auf Stopp gedrückt wurde, halbes Jahr oder 7 Monate war ich raus. Mhm. Und dann fing ich an, auch mal zu reflektieren, auch mal nachzudenken, was eigentlich alles passiert ist. Und natürlich auch über meine private oder meine persönliche Situation, weil ich eben diese Verletzung hatte. Aber bis dahin habe ich alles mitgenommen. Also von dem Moment, als ich nach Bielefeld gegangen bin, bis nach dem ersten Jahr in Bremen, war das ein Rausch, einfach nur ein.
Dann kam irgendwann aber der Punkt, als Clemens Fritz dann geholt wurde auf deiner Position. Warst du dann jetzt so rückblickend gesehen jemand, der sagt, okay, nee, kacke, ich brauche das Vertrauen, sonst kann ich da nicht so weiterarbeiten? Oder der gesagt hat so, okay, let's go, Konkurrenz, beliebtes Geschäft. Ich zeig dir, dass ich es richtig drauf habe.
Ich habe mir, glaube ich, eingeredet, dass es mir egal war. Also so, also mir wurscht, wen die holen. Ich bin ich und ich spiele. Und ich habe ja letztes Jahr gut gespielt. Ich hatte die meisten Einsätze. Ich war zu dem Zeitpunkt noch Stammspieler in der Nationalmannschaft. Wir haben im ersten Jahr, am letzten Spieltag, die direkte Qualifikation für die neue Champions-League-Saison gegen HSV in Hamburg klargemacht. Das war auch irgendwie total ein cooles Ende für dieses Jahr. Und ich habe mir überhaupt keine Sorgen um meine eigene sportliche Situation gemacht. Und natürlich fand ich es merkwürdig, dass sie einen auf der Position holen, der auch gerade up and coming ist, der auch im Kreis, also im erweiterten Raum der Nationalmannschaft war. Und habe mir dabei überhaupt keine Gedanken gemacht. Als ich angefangen habe, mir darüber Gedanken zu machen, oder das war, als wir im Trainingslager waren und ich gemerkt habe, dass ich so ein bisschen vom Trainer eben auch so behandelt wurde wie, also,
geh mal zur Seite da kurz.
Ja, lass den Clemens doch mal. So. Und da habe ich gedacht, so, was ist denn jetzt? Also warum?
Ja, klar.
Warum? Das ist völlig unnötig. Und vielleicht hat mir das dann tatsächlich auch mehr zu schaffen gemacht, als ich in dem Moment wahrhaben wollte oder geglaubt habe. Und dann kam eben die Verletzung und ich hatte gar keine Chance mehr, wirklich einzugreifen.
War das dann auch der Grund, warum es dann 2006 standest du, glaube ich, noch im erweiterten Kader von der Nazio, aber du warst ja nicht richtig mit dabei. Mhm. Das stelle ich mir richtig scheiße vor auf gut Deutsch, weil ich glaube, 2004 sind sie ja in der Vorrunde schon rausgeflogen. Mhm. Dann hast du dieses Mega-Event, WM daheim im eigenen Land, die Welt zu Gast bei Freunden. Ich will es jetzt auch nicht zu weit aufreißen. Ne?
Alles gut, ist lang genug her.
Ist jetzt schon ein bisschen her. Wie hast du das erfahren erstmal und wie kacke war es?
Ja, ich habe gesagt, dieses Gefühl, die Meisterschaft zu gewinnen, war so ziemlich das Größte, was du erleben kannst. Ich glaube, diese Nicht-Nominierung war so ziemlich das Schlimmste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Jetzt unabhängig von ich sage jetzt mal, familiären Dingen oder sonst was. Ich habe damals einen Anruf bekommen, oder anders, fangen wir so an. Es gab viele Werbekampagnen für die Nationalmannschaft. Ich war in jeder Kampagne mit dabei. Das waren dann, auch wenn es nur 3, 4 oder 4, 5 Spieler waren, war ich dabei. Die ganze Mannschaft sowieso, aber auch bei diesen kleineren Kampagnen.
Ja.
So, und ich weiß noch, dass ich einen Anruf bekam, so ein paar Wochen vor Nominierung. Zwei Wochen vor Nominierung. Ein Werbespot wurde geändert. War das Bitburger da? Also irgendeine Biermarke. Mhm. Ich weiß noch, der Werbespot, wir haben in so einer Kneipe uns den Ball über die Theke hin und her geschossen. Balle war dabei, ich war dabei, ich glaube Miro war dabei und so weiter und so fort. Und auf einmal war die geändert, war gekürzt und ich war nicht mehr drin. Alle anderen waren aber drin. Und ich habe einen Anruf, mir ist es nicht aufgefallen, ich habe einen Anruf bekommen, warum bist du nicht mehr in der Werbung? So, Moment. Olli Bierhoff angerufen damals. Da war ja Manager der Nationalmannschaft. Ich habe gesagt, Olli, warum bin ich nicht mehr in der Werbung drin? Hat das irgendwas zu bedeuten? Bin ich jetzt raus oder was? Oh, wo. Bei dir, da würde ich mir gar keine Sorgen machen, hat er mir gesagt. Ich hoffe, dass es seine Überzeugung war und Unwissenheit. Aber zwei Wochen später ruft mich Jürgen Klinsmann an und sagt zu mir, ziemlich wortwörtlich, Ovo, erstmal schon wieder rangehen, wie geht's? Und denkst du immer, Moment, haben wir in Hamburg 2-1 gewonnen, wir sind in der Champions League, wie soll es mir gehen? Super. Mhm. Also, ne, das ist so in dem Ton und in der Tonalität war schon eigentlich eine Information drin. Und dann sagt er, ja, hör mal, also, wir haben lange geredet und wir haben uns dazu entschieden, wir wollen einen Defensiven mehr zu Hause lassen, weil wir ein paar mehr Allrounder im Team haben und wir nehmen einen Offensiven mehr mit. Und danach war Piepen, also danach weiß ich nicht mehr, was ich gesagt habe oder was der gesagt hat, weil danach war für mich eine Welt zusammengebrochen. Weil du hast das Jahr davor den Confederations Cup gehabt, den ich leider, weil ich eine Knie-OP kurz vorher hatte, zwar miterlebt habe, ich war da, habe mit trainiert, war auch gesund, aber ich war nicht topfit, deswegen habe ich kein Spiel gemacht. Aber ich habe diese Atmosphäre erlebt, in Deutschland, in den Stadien. Und da freust du dich drauf, die WM in Deutschland, das wurde ja so groß medial auch aufgeblasen. Und dann ruft er dich an und sagt, nee, du fährst nicht mit am Nominierungstag. Obwohl du eigentlich sicher warst, dass das alles klar geht. Ich glaube, im letzten Spiel, mein letztes Spiel vor dem Länderspiel war tatsächlich gegen USA in Dortmund. Und ich weiß gar nicht, ob ich von Beginn an gespielt habe. Keine Ahnung. Aber ich dachte, hey, safe, ich bin dabei.
Alles
und dann bricht das Kartenhaus zusammen. Und Odonkor war derjenige, den sie dann mitgenommen haben. Und mich, also mich, Kevin Kurani und Fabian Ernst haben sie zu Hause gelassen. Und dafür Hitzelsberger, der ein halbes Jahr verletzt war vorher, für Fabian Ernst mitgenommen. Mike Hanke, der die ersten zwei Spiele gesperrt war, für Kevin Kurani mitgenommen. Und Odonkor für mich quasi. Und war ein ganz schwieriger Sommer, das kann ich dir schon mal sagen.
Jetzt mal Real Talk, so einfach, weil wir sind halt Menschen. So sitzt man da nicht zu Hause. Und ich glaube, mir würde das so reinschießen. Und man guckt sich das an und denkt sich dann so, vielleicht verletzt sich ja doch einer. Ich wünsche es ihm nicht, aber
na
vielleicht
klar,
doch nach
nein,
Nominierung
nein,
nochmal ziehen.
Na klar, das Schlimme daran, du wünschst ja keinem persönlich. Ja. Also du sagst ja nicht, hoffentlich verletzt sich der oder der. Aber wenn sie dir sagen, pass auf, du bist in der Reserve, wenn was passiert, dann rufen wir dich an, dann kommst du nach. Mhm. Natürlich denkst du ja, passiert im Fußball viel. Und das sind ja noch ein paar Wochen.
Noch eine Grätsche, so eine kleine.
Und dann gibt es ein Testspiel und Philipp Lahm kugelt sich den Ellbogen aus. Und ich sitze zu Hause am Fernseher und denke, okay, der muss runter, der Ellbogen ist sonst wo, der kriegt so einen Gips von hier bis da.
Ja.
Ich weiß noch, Thorsten Frings rief mich an, hey Junge, du kommst nach und so, das sieht richtig scheiße aus und so, der muss einen Gips haben. Ich so, ja, ich fahr nach. Und dann spielt Philipp Lahm mit seinem Gipsarm da eine überragende WM. Schießt, glaube ich, sogar noch ein Tor im ersten Spiel oder irgendwie sowas. Irgendwas macht er doch da mit seinem Gips. Also, das so viel auch Höhen und Tiefen gehabt und auch gefühlsmäßig ganz schwierig, weil natürlich wünschst du der Mannschaft irgendwie Glück, aber irgendwie bist du auch sauer. Ja. Also irgendwie denkst du auch so, pff, was ist so?
Aber das finde ich richtig geil, dass wir da gerade so ehrlich reden können, weil jeder Mensch würde sich das doch denken. So, das ist doch das Menschliche.
Ja, und wer was anderes sagt, der lügt. Also es war schwierig. Ich habe dann auch wirklich die Flucht ergriffen und habe gesagt, ich muss raus aus Deutschland, bin weg, bin in Spanien, dann in die USA, weil Spanien war nicht weit genug weg vom Fußball. Bin in die USA, habe mich um Basketball gekümmert, habe irgendwie die NBA Finals, Dirk Nowitzki gegen Dwayne Wade da Miami, habe ich co-moderiert mit, co-kommentiert mit für Premiere damals noch und bin in den USA hin und her gereist und wollte nichts vom Fußball wissen. Ich glaube das Achtelfinale, ein Spiel gegen Argentinien in Berlin, glaube ich. Das Achtelfinale, oder? Viertelfinale. Da war ich dann wieder in Deutschland und habe gesagt, okay, jetzt will ich auch
Teil
sein und unterstützen und so. Aber es hat wirklich gedauert.
War Nats schon danach irgendwann mal nochmal Thema?
Ja, es war nochmal ein Thema. Ich bin ja dann, gut, dann hatte ich diese Saison danach und die nächste wirklich auch Verletzungsthemen in Bremen. Wenn ich fit war, habe ich viel gespielt. Er hat irgendeinen Platz für mich gefunden. Also ob es links hinten war, ob es vor Clemens war, ob es für Clemens war. Ich habe viel von Beginn an gespielt, war aber leider in jedem dieser zwei Jahre 7 Monate verletzt, immer wieder. Und das hat mir natürlich nie wirklich die Chance gegeben, da anzugreifen. Bin dann gewechselt nach Dortmund und habe ein schwieriges erstes Jahr, oder die ersten Monate waren schwierig, kleinere Verletzungen, wie gesagt, war nicht alles top. Aber mein zweites Jahr, das Jahr 19 war es, glaube ich, 19, war sehr gut. Und auch für Borussia Dortmund, glaube ich, sehr gut. Wir haben uns am Ende für Europa League, oder ja, es war Europa League dann schon, qualifiziert. Ich war Stammspieler, ich habe eigentlich alle Spiele gemacht. Ich glaube, einmal wurde ich ausgewechselt in diesem Eisspiel gegen Freiburg, da unser Jahrhundertspiel in Dortmund. Da musste ich das erste Mal runter vom Platz, ansonsten hatte ich alle Minuten gespielt. Und da war nochmal, da gab es auch eine ich glaube, war sogar auch eine Asienreise. Und da war nochmal so ein Thema, nehmen wir den Ovo nochmal mit oder nicht? Und dann hat es aber nicht geklappt. Haben sie einen jüngeren Trash, war es, glaube ich, von Stuttgart, haben sie mitgenommen und mich zu Hause gelassen. Aber das war fein für mich. Also da war ich nicht mehr so, dass ja, ich will unbedingt nochmal da rein, ich muss mir unbedingt was beweisen, sondern ich war da voll fokussiert auf Dortmund und was da so läuft.
Du hast es jetzt schon angeschnitten und für alle, die jetzt zuhören und sich gedacht haben, nach über einer Stunde, sag mal, kommt ihr denn da nie drauf? Lass uns endlich zum BVB kommen. Ja. Würdest du es deine große Liebe nennen? Auf den Fußball bezogen natürlich.
Ja, schon, natürlich. Also klar, es war, alle fragen mich immer, wenn Bremen gegen Dortmund spielt oder so, in Bielefeld lassen die meisten eh raus. Ja. Und ich habe ein Herz für alle Vereine, bei denen ich gespielt habe. Also den drei Bundesligisten, bei denen ich gespielt habe, sowieso. Aber ich war in Dortmund fast doppelt so lange wie in Bremen. Ich habe in Dortmund 2 Meisterschaften und einen Pokal feiern dürfen. Ich habe in Dortmund Familie quasi neu gegründet. Ich verbinde so viel mit Dortmund. Ich lebe in Dortmund nach wie vor. Also das machst du als Hamburger auch nicht wenn du sagst, da ist nicht irgendwie eine besondere Verbindung. Das müssen wir auch mal ehrlich ansprechen. Insofern, ja, Dortmund ist meine große Liebe. Ja.
Du bist 2008 gemeinsam mit Kloppo eigentlich, ne? Dahin gekommen. Und da muss man sich ja jetzt ja überlegen, ja, Kloppo, wie man ihn jetzt heute sieht und stilisiert, das war der ja damals noch lange nicht. Was hast du dir da über diesen jungen Typen an der Seitenlinie da gedacht?
Also ich kannte ihn ja aus diesen Duellen mit Bielefeld schon. Er war Mainz-Trainer an der Seite und immer laut, immer, aber auch mal ein Spruch, auch für den Gegenspieler, ne? Also auch für mich und so, wenn du da an der Seitenlinie langläufst und irgendwas war, dann hat er natürlich auch was gesagt und aber irgendwie auch charmant. Und dann natürlich, wo wir ihn alle kennengelernt haben, war als Experte, ich weiß nicht für welchen Sender es war, aber bei irgendeinem großen Turnier war er im Fernsehen Experte. Und da hat er quasi der Nation Fußball auf lustige Art und Weise erklärt. Ja. Und das hat ihn ja populär gemacht, unabhängig von dem, was er in Mainz geleistet hat. So, nun wird dieser junge Kerl wird Trainer bei Borussia Dortmund, bei einem Riesenverein, der aber total am Strugglen ist, der einen Neuanfang will, nach den ganzen finanziellen Querelen, nachdem sie vorher, ich glaube in den 2 Jahren vorher 4 oder 5 Trainer verschlissen haben, wollen sie auf einen jungen Mann setzen, der bei Mainz ein bisschen was geleistet hat, also durchaus groß ist, den Aufstieg und so weiter, aber das war ein Neustart. So, ich komme von Werder Bremen, dem, was Dortmund heute darstellt quasi zu der Zeit. war Nationalspieler, bin 28 Jahre alt, habe aber auch meine Verletzungsthemen gehabt und brauche auch einen Neustart. So, das heißt Dortmund und Owe, das geht schon mal einher. So, und jetzt ist da dieser junge, charismatische Trainer, mit dem ich definitiv besser klarkomme als mit einem, ich sage jetzt mal, Choleriker, böses Wort, aber mit einem, ich sage jetzt mal, mit einem Schreihals wie Uwe Rapolda oder mit einem, der so gut wie gar nicht kommuniziert, so richtig, Thomas Schaaf in Werder Bremen. Mhm. Und da liegt mir doch so ein Klopp eigentlich näher. Deswegen, das war für mich eher noch ein Plus on top. Mein Problem war, dass Borussia Dortmund diese Unkonstante war. Haben die genug Geld? Wird das nochmal irgendwie zusammenklappen? Wie lange darf der Trainer arbeiten? Und die sind Platz 13 oder 14 gewesen und ich komme vom Platz 2. Also, aber Michael Zorc damals hat sich sehr ins Zeug gelegt, Kloppo hat sich ins Zeug gelegt, der mich ja kannte noch aus meiner Bielefeld-Zeit gegen Mainz, diese Rivalität oder diese Duelle, und mich anscheinend unbedingt haben wollte. Und das hat mich am Ende überzeugt, gemeinsam, und jetzt kommen wir wieder zurück zu Otto Addo, der auch aus Hamburg kommt, der nach Dortmund gegangen ist, auch 5 Jahre in Dortmund war, oder 6, weiß ich gar nicht. Und der mit mir gemeinsam im Urlaub war in den USA. Und wir saßen bei einem Pfannkuchenunternehmen, wollte ich gerade sagen. Bei einem großen, bekannten Pfannkuchenunternehmen in den USA saßen wir und haben Pfannkuchen gegessen und darüber gesprochen, was ich denn jetzt so mache. Er war, glaube ich, bei Mainz sogar zu der Zeit gerade. Er war bei Mainz und ist nach Hamburg gewechselt und er kannte Kloppo und kam mit Kloppo eigentlich nicht klar. Und er sagte, ja, was denn bei mir anstünde? Und ich sage, ja, größte Interesse ist eigentlich Dortmund. Gibt ein paar andere Sachen, gab auch was aus dem Ausland, aber ich will nicht ins Ausland. Und ich, Dortmund weiß ich nicht. Er sagte, doch, du musst nach Dortmund gehen. Ich sage, ja, weil du da warst. Nein, nicht deswegen. Sondern, also erstmal Fans, Stadion, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ja. Ich kannte Dortmund aus seiner Zeit, weil ich war ständig bei ihm. Also aus meiner Paderborn, Osnabrück, Bielefeld-Zeit war ich ständig in Dortmund und ihn besuchen. Also Dortmund als Stadt kannte ich, kannte das Stadion natürlich, die Fans. Er sagte, nein, nicht deswegen. Mit dem Trainer werden die richtig was erreichen. Ich sagte, du hast doch immer gesagt, du kommst mit dem nicht klar und so. Ja, aber er ist trotzdem ein guter Trainer und Motivator. Ja. Und hat tatsächlich gut über ihn gesprochen, obwohl er selber seine Probleme mit ihm hatte. Und das hat mich schon mal wirklich erstaunt. Und hat dann zu mir gesagt, ja, aber du bist ja aber auch schon Meister, also du musst natürlich auch nicht zwingen. Ich sage, nein, ich bin nicht Meister geworden mit Bremen, ich bin danach gekommen. Die sind Doublesieger geworden, dann ein Jahr später bin ich gekommen. Ah ja, da musst du gehen, da wird richtig was passieren. Ich sage, sag mal, hat der nicht, da kommt ein Trainer, der quasi Zweitliga- oder Fahrstuhltrainer war jetzt bei Mainz ein bisschen, keine großen Erfahrungen, in so einen unruhigen Verein mit dem ganzen Druck und mit der ganzen Last. Und der sagt, ja, da wird richtig was passieren, die werden auf Sicht Meister.
Ja. Aber wie war denn dann dieser Aufstieg? Weil, also das ist ja dann eben nicht wieder zusammengebrochen. Man hat Kloppo arbeiten lassen. Mhm. Wie hast du diesen Aufstieg da miterlebt?
Also ich glaube, es war schon mal wichtig, oder schön ist es ja nie, aber vielleicht war es wichtig, dass diese finanzielle Situation eben nicht auf Rosen gebettet war. Mhm. Sie mussten jetzt mal an was festhalten. Sie mussten einen neuen Weg gehen. Sie mussten jungen Spielern eine Chance geben. Mit einer Mischung aus erfahreneren Spielern, wie mir selber, die aber auch nicht so teuer sind oder sowas, weil sie eben auch einen Neuanfang brauchen. Das war also eine interessante Mischung von Team. Jetzt habe ich dir erzählt, ich war immer schon einer, der versucht hat, egal wie alt, egal woher, alle zusammenzuholen. Das heißt, und das wusste jetzt Kloppo nicht und auch Zorki nicht, aber ich glaube, die haben ein sehr gutes Gespür dafür gehabt, was für Charaktere sie auch in den Kader holen. Und eine Mischung aus verschiedenen Arten von Spielern auch. Und das hat sofort gut geklappt mit Kloppo, der eine unfassbare schöne Atmosphäre geschaffen hat, aus Spaß und trotzdem harter Arbeit. Also es war ja wirklich intensiv. Es war ja so dieses Beginn von, wie haben sie das, Vollgasfußball und sowas. Ja. Und es war intensiv und trotzdem haben wir wahnsinnig viel gelacht. Und dazu hatten wir dann diese Typen, mit denen es einfach Spaß gemacht hat und mit denen wir dann danach auch noch irgendwie ins Restaurant gegangen sind und am Wochenende auf den Party gegangen sind. Und das war eine richtig coole Mischung. Und ich weiß noch, wie wir alle saßen am Ende der ersten Saison zusammen in Dortmund. Und wir hatten am letzten Spieltag, weil wir unentschieden in Gladbach gespielt haben und der HSV durch ein Abseitstor in Frankfurt, glaube ich, 1-0 gewonnen hat, ist an uns vorbeigezogen und sie haben sich für international qualifiziert. Und dieses Scheitern hat in uns allen nochmal was ausgelöst. So nach dem Motto, nächstes Jahr ist recht. Und ich weiß noch, wir waren bei einem Italiener in Dortmund und Kloppo ging wirklich von Tisch zu Tisch. Und Ah, ist scheiße, aber hört auf. Lass uns feiern. Das war ein geiles Jahr. Guck mal, von wo wir kamen. Und ja, es ist lief scheiße, aber nächstes Jahr setzen wir einen drauf.
Und war das dann das nächste Jahr?
Und im nächsten Jahr haben wir uns für Europa qualifiziert. Und im dritten Jahr sind wir Deutscher Meister geworden. Und im vierten Jahr auch, plus Doublesieger. Und im fünften Jahr standen wir im Champions-League-Finale. Was wir da nicht gewonnen haben, leider, das wäre dann vielleicht auch zu bilderbuchhaft gewesen, aber es war eine unfassbare Reise, die wirklich von Tag 1 mit Jürgen und mit der Truppe, so wie sie damals aussah, begonnen hat und wirklich ständig nach vorne ging. Solange ich da war, war es immer nur ein Fortschritt, Fortschritt, Fortschritt. Und das heißt nicht, dass als ich weg war, das nicht mehr war. Sondern es ging ja noch 2-3 Jahre so weiter. Und dann hatten sie ein schwieriges Jahr und Jürgen ist gegangen. Aber es waren unfassbare 5 Jahre mit einem unfassbaren Anstieg.
Wie wichtig sind dir solche Erfolge, sodass ihr die Schale 2-mal geholt habt, dass ihr einen Pokal habt? Weil es gibt ja Leute, die finden das auch noch Jahre und Jahrzehnte später mega geil. Und dann gibt es wieder andere Typen, die so sagen, er ist nett, aber gibt Wichtigeres.
Na, es gibt definitiv Wichtigeres im Leben. Also das musste ich leider auch schon einige Male erfahren. Aber natürlich ist es etwas, es gibt nicht viele Fußballspieler, die das erreichen. Die das 2-mal erreichen, noch viel weniger. Die einen Doublesieg erreichen, noch weniger. So, und wie gesagt, auch mal das Champions-League-Finale zu erreichen, wobei, wie gesagt, in der Saison habe ich so gut wie gar nicht stattgefunden, weil ich nur verletzt war. Hätte ich mir wahrscheinlich auch nicht auf die Fahne oder auf die Autogrammkarte schreiben wollen, wenn wir es gewonnen hätten. Das fühlt sich immer so ein bisschen befremdlich an. Aber trotzdem sind das Erlebnisse, die super sind, aber die Erinnerung ist eher an die Gemeinschaft und die Art und Weise, wie wir das als Mannschaft geschafft haben, als dann an diesen Titel oder diese Schale oder was auch immer. Das war super und das feiert man gerne und das ist natürlich auch für viele Fans super wichtig. Für mich persönlich war der Weg immer das, was hängen bleibt und was Spaß gemacht hat und was der eigentliche Erfolg ist. Dass wir ein so geiles Jahr spielen konnten, mit so viel Spaß, mit so viel Tränen aber auch und Ärger und Raufereien und so weiter. Und am Ende war aber alles richtig. War alles genauso, wie es sein sollte, weil sonst wäre es am Ende nicht so positiv ausgegangen.
Auf diesem Weg ins Champions-League-Finale 2013, du hast es gerade schon angesprochen, du warst ja verletzt, aber da hast du zumindest deiner Mannschaft zuschauen dürfen dabei, beim, ich glaube, Viertelfinale war es gegen Malaga. Mhm. Ein sehr wildes Spiel. In, ich glaube, 92. oder 93. Yeah. Minute, nagel mich nicht drauf fest, haben Santana und Reus nochmal geknipst, komplett das Spiel gedreht und euch halt das Halbfinale gesaved. Weißt du noch, was da bei dir abging?
Ja, also auch jetzt kriege ich dann wieder Gänsehaut, wenn du daran denkst. Das ist natürlich unfassbar. Es ist so viel Anspannung wieder und insbesondere, wenn du Teil des Ganzen bist und nicht mitmachen kannst. Das ist das Schlimmste. Also zugucken als Spieler, Teil der Mannschaft und nicht auf dem Platz sein zu können und noch nicht mal auf der Bank. Es ist das Schlimmste. Also es ist Nervosität, Magen grummelt, dann Gänsehaut, dann total, also Nägel hast du dann auch keine mehr hinterher. So, und dann passieren solche Dinge so spät hinten raus und dann wieder alles raus. Schreien. Ich habe das ganze Spiel ruhig, aber ungefähr 90 Sekunden völlig geschrien. 2 Tage keine Stimme, so ungefähr. Weil da so viel rauskommt und so viele Emotionen sind und ist unglaublich. Vergleichbar mit dem Halbfinale gegen Real. Mhm. Du gewinnst zu Hause, 4-1 haben wir, glaube ich, zu Hause gewonnen. Schon. Und liegen 2-0 hinten. Und da fliegen die Bälle in Strafraum, Ecke nach Ecke, Ramos immer wieder mit dem Kopf. Und es sind irgendwie noch 3 Minuten zu spielen, noch 4 Minuten zu spielen. Diese Nervosität, diese Anspannung, die das in einem auslöst, weil du da sitzt und bist machtlos. Aber wenn es am Ende dann gut ausgeht, weil der Schiri abpfeift und sie eben nicht noch das dritte Tor geschossen haben, Das ist ähnlich wie dann eine Meisterschaft zu gewinnen oder so. Das ist so viel Euphorie und so viel Freude. Aber dieses Machtlose dazu zu gucken, das ist auch das Schlimmste.
Du hattest ja aber schon so deine eingeschworene Truppe da beim BVB mit Roman Weidenfeller, mit Sebastian Kehl. Mhm. Erzähl mal ein bisschen. Was habt ihr da alles für Unfug getrieben? Ihr wart ja sicherlich keine Kinder von Traurigkeit da.
Wir waren absolute Vorzeigeprofis. Ja, also, in allen. Nein, wir haben natürlich, ich meine, wir waren junge Männer, also klar, wir waren die Alten von der Mannschaft, aber wir waren immer noch junge Männer, die durch ihre Leidenschaft irgendwie ein ziemlich privilegiertes Leben sich erarbeiten konnten. Und das Ganze haben wir natürlich auch genossen. Also gab es natürlich auch Momente des Genießens und des Feierns und die haben wir dann uns auch schon genommen. Und da war auch oft genug Tassen hoch dabei. Ich meine, wenn du solche Jahre spielst, in denen du so viel gewinnst und so viel positive Ergebnisse hast, dann ist es auch vollkommen fein, wenn du das immer wieder feierst. Solange dann wiederum auf dem Platz die Leistung stimmt. Und das war bei uns der Fall. wie gesagt, wir hatten diese Gemeinschaft, wir hatten diese Freundschaft, das haben wir ja immer noch, und haben gerne einfach miteinander Zeit verbracht, auf und neben dem Platz. Und das ist auch heute noch so. Also die beiden gehören auch heute noch zu meinen engsten Vertrauten.
Aber da denke ich mir so, also gerade Sebastian Kehl jetzt mit seiner Rolle, ja. Ich will ihm überhaupt nichts davon absprechen, gar nicht. Aber wenn ich mir jetzt denke, aus deiner Perspektive, das ist ein Homie von mir, mit dem war ich im Urlaub, da kenne ich die lustigsten Stories, die absurdesten Sachen. Ich könnte ihn überhaupt nicht ernst nehmen. Ich weiß genauso, meine Freunde schauen das dann hier auch gerade oder hören sich es an und denken sich auch so, ja, der sitzt da mit Obo, ist aber trotzdem ein Trottel. So.
Ja, nee, aber also erstmal muss man tatsächlich auch sagen, und das sage ich jetzt nicht hier, um ihn irgendwie zu sagen, aber Sebastian war schon immer einer, der top seriös bei der Arbeit war. Also während ich auch im Training gerne mal flapsig war und sowas oder die Sachen mal nicht ganz so ernst genommen habe, Arbeit ist Arbeit und Vergnügen ist Vergnügen. Das konnte Sebastian trennen wie wahrscheinlich wenige andere. Okay. Und dementsprechend, er war Kapitän. Also sobald er das Trainingsgelände betraf, war der, ne, was ist hier los, das und das stimmt nicht, so müssen wir und so müssen wir, Ansprachen gehalten und so weiter und so fort. Absolut, absolut quasi das, was er jetzt eben als Sportdirektor auch darstellen muss. Natürlich weiß ich, wenn wir Karneval gefeiert haben oder wenn wir, weiß ich nicht, im Urlaub zusammen waren, das ist auch eine private Seite, eine losgelöste Seite gibt von Roman, von Sebastian. Aber das ist ja auch nur gesund und nur normal. Aber bei der Arbeit zu 100% seriös.
Was war das Schönste an deiner Zeit beim BVB?
Die Kabine.
Ja?
Ja. Täglich dahin zu kommen, zu wissen, ich hau gleich wieder Mosi dann einen Schlag in den Nacken, weil er zu spät kommt, kassiere von ihm Kohle, weil ich Kassenwart war, mach Witze über Lucas Barrios Outfit, weil er irgendwelche wilden Jeanshosen anhatte oder über die Haare von Nelson Valdez oder. Es waren jeden Tag lustige Sachen. Kloppo kam rein, hat irgendwelchen Blödsinn erzählt. Es war Stimme beschlagen. Ist jetzt nicht, weil ich den Tränen habe. Nee, es war täglich lustig, auch wenn es eigentlich nicht lustig war, Verletzungen, hartes Training, fühlt sich gerade nicht so, Wetter ist scheiße, keine Ahnung. Und trotzdem haben wir jeden Tag gelacht. Und dieses Gefühl, ich weiß, ich gehe morgen wieder in die Kabine, ich sehe meine Jungs, alles gut. Das ist das, was das Schönste war und auch was hinten raus fehlt, was dir nach der Karriere wirklich fehlt.
War es dann umso härter für dich, als du gecheckt hast, okay, hier geht's nicht mehr weiter?
Nee, ich war dann ja doch auch in einem Alter und mit einer Verletzungshistorie, wo dir irgendwann bewusst ist, okay, also ist sowieso endlich eine Fußballerkarriere. Und ich war dann 33 oder so und ich weiß, das war also Kloppo selber, der zu mir kam nach dem Training, hat gesagt, komm, wir setzen uns mal hin, haben uns dahin wie auf so also richtig auf die Bälle gesetzt und einfach mal gequatscht. Und dann hat er gesagt, wir werden nicht nochmal verlängern. So, ne, und alles gut, die haben das Jahr davor verlängert, obwohl ich ein schwieriges Jahr davor hatte und ich war das ganze Jahr verletzt und irgendwann, ich weiß nicht wann das war, aber hat er mir gesagt, es wird nicht weitergehen. Da habe ich gesagt, okay, fair enough, also ich wusste, dass der Tag irgendwann kommt. Das hat eigentlich gar nichts in mir Besonderes ausgelöst in dem Moment, außer, weil es war ja die Saison, wo es auf Champions League Finale hinlief oder wo es wieder gut lief, ich wollte unbedingt nochmal spielen. Und ich glaube, das muss im März oder so gewesen sein, weil ich weiß, dass ich danach noch Amateure spielen sollte, um wieder ranzukommen, zweimal. Und dann hat er gesagt, und dann sind noch 2 oder 3 Bundesligaspiele, bist du definitiv dabei und dann schauen wir mal. So. Und ich habe gesagt, ja, super. Also ich hatte wieder ein Ziel und ich wollte einfach nur wieder Fußball spielen. Und habe dann zweimal Amateure gespielt, erste Mal richtig gut. Er war auch im Stadion, weiß ich noch. Und beim zweiten Mal reiße ich mir einen Hüftbeuger und bin wieder verletzt. Und habe somit das ganze Jahr eigentlich nur zweimal Amateure gespielt. Ansonsten war ich nur in der Reha. Und das war damit besiegelt, dass ich auch bis zum Sommer definitiv nicht mehr Fußball spielen werde. Das war traurig. Aber das alles hat trotzdem, weil rückblickend konnte ich sagen, guck mal, was das für eine Reise war nochmal. Die ich nach Bremen so nicht erwartet habe. Erst recht nicht mit dem Borussia Dortmund, was ich vorgefunden habe, als wir dort angefangen haben mit der Truppe. Insofern war das alles noch cool. Komisch wurde es, ich habe mich fit gehalten in Dortmund, habe noch 5 Monate oder 6 Monate sogar mittrainiert oder andersrum, bis zum Winter noch mittrainiert. Und ein bisschen merkwürdig war es, als ich dann in dem Jahr, glaube ich, Nevin Subotic noch verletzt hat. Und sie brauchten auf einmal jemanden, der sofort funktionieren kann. Und ich war topfit im Training. Kloppo hat mir mehrfach gesagt, boah, wärst du mal die letzten Jahre so fit gewesen, ne? In seiner eigenen Art. So, und jetzt war ich genauso fit. Und er braucht auf einmal einen Defensivspieler, der das System versteht, der die Truppe kennt, der weiß, was sie wollen. Und da haben sie Manuel Friedrich eingeladen zum Training, für 2 Wochen Probetraining in der Länderspielpause und haben gesagt, wir gucken uns das an und danach entscheiden wir. Und als sie dann gesagt haben, okay, der war in Asien, hat irgendwie 3 Monate kein Fußball gespielt, war in Asien am Reisen, super Typ. Ich war gerade noch mit ihm in Polen bei so einem Legendenspiel. Also wir kommen klar, wir hatten noch nie ein Thema. Also genauso wenig, wie ich mit Clemens jemals ein Thema hatte, hatte ich mit Manu ein Thema. Aber die Situation war komisch. Und natürlich war ein Spezel vom Klopp aus Mainzer Zeiten. Aber ich hatte das Gefühl, okay, jetzt ist Zeit, dann auch wirklich zu gehen. Als sie gesagt haben, okay, wir nehmen Manu und Ovo, sorry. Das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt wird es hier schwierig, das ist schwierig zu ertragen oder zu akzeptieren. Und habe dann gesagt, okay, ich gehe zurück nach Hamburg und habe dann mich beim HSV fit gehalten, bei der zweiten Mannschaft vom HSV Amateure nicht fit gehalten. Aber auch das will ich niemandem wirklich vorwerfen. Ich hätte anders entschieden, auch aufgrund, wie diese Testphase gelaufen ist, hätte ich vielleicht anders entschieden. Und natürlich war es ein innerer Wunsch von mir, noch einmal dieses Trikot zu tragen. Und wenn es für 2 Wochen oder 3 Monate gewesen wäre, dann in dem Fall, das wäre für mich einfach nochmal vielleicht auch ein super Abschluss gewesen. Aber alles gut, war gut. Trotzdem ist Borussia Dortmund noch meine Liebe.
War die Rückkehr nach Hamburg dann zum HSV, obwohl du ja nie davor da gespielt hast, aber die Rückkehr nach Hamburg in deiner Heimatstadt, war das so eine Art Full-Circle-Moment für dich?
Ja, das war klar. Ich wollte nach Hamburg zurück, also privat, aus privaten Gründen. Einfach, ich wollte zurück in meine Heimat, Hamburg, Superstadt. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen, warum. Dass es dann so gekommen ist, ich habe tatsächlich in dieser Phase, wo ich mich fit gehalten habe, eigentlich fast schon beim HSV richtig unterschrieben. Okay. Und dann wurde aber der Trainer gefeuert, Thorsten Fink damals, nachdem er in Dortmund verloren hat. Ja. 5-0 und ist nach Mallorca geflogen und das kam wohl nicht so gut, da haben sie ihn rausgeschmissen. Ich sollte am Montag danach hin meinen Vertrag unterschreiben, da haben sie erstmal gesagt, ja, wir müssen erstmal gucken, wer Trainer wird. Das wurde Bert van Marwijk, der hat alle Spieler, die aussortiert wurden, wieder zurückgeholt, Kader zu voll, keinen Platz für Ovo, also bleibt Ovo in Dortmund weiter am Trainieren und hab dann aber beim HSV Amateure, wie gesagt, im Winter angefangen zu trainieren. Rodolfo Cardoso, jemand, den ich schon lange kannte aus der Liga, aber auch aus Hamburg, hat dann gesagt, hey, hör mal, du kannst auch spielen für uns. Du musst nicht nur trainieren. Ich sage, ja, ich guck noch mal, wenn ich keinen Verein finde, vielleicht. Und am Ende ist es so gekommen, weil die Sachen, die ich hätte machen können, haben sich nicht gut, nicht richtig angefühlt. Ich wollte mit junger, kleiner Familie auch nicht ins Ausland für irgendwas. Und hab dann gesagt, komm, dann mache ich jetzt Fernsehen 100% und spiele bei den HSV Amateuren. Und wer weiß, vielleicht kriegst du nochmal einen Call-up oder auch nicht. Aber dann ist das Ding auch rund.
Wann wusstest du dann fix, jetzt ist Schicht im Schacht?
Mit Fußball allgemein. Ja. Ja. Das war mir gar nicht so, gab es nicht so den Moment. Sondern ich habe ja dann, wie gesagt, Fernsehen damals bei Sky immer mehr gemacht, habe aber HSV Amateure gespielt. Und im Sommer haben die einen Trainerwechsel gehabt und wollten sich da neu aufstellen. Und es hat sich bei mir keiner gemeldet. Und dann habe ich so gedacht, okay, also für die HSV-Amateure, ich gehe jetzt nicht hin und sage, bitte darf ich noch ein halbes Jahr oder noch eine Saison spielen. Wenn ihr das nicht wollt, ich finde andere Dinge zu tun. Es war so ein bisschen, frag du nicht und ich frag auch nicht. Und ja, dann war es halt so. Dann war mein Vertrag vorbei im Sommer und dann haben wir nicht mehr drüber gesprochen. Und hinterher haben sie gefragt, ja, aber warum eigentlich nicht? Ihr hättet nur anrufen brauchen. Und ja, es ist ein bisschen merkwürdig ausgelaufen, aber für mich war der Abschluss nach dem Champions-League-Finale mit Borussia Dortmund. Da war für mich die Fußballkarriere eigentlich vorbei. Eigentlich auch akzeptiert, dass es wahrscheinlich nichts mehr wird. Das halbe Jahr war Hoffnung, fast nochmal beim HSV unterschrieben. Ausland war für mich kein Thema, wollte ich nicht. Hatte damals einen 2-jährigen Sohn dann gerade. Ich wollte auch die Familie nicht irgendwo wieder überall mit hinnehmen, sondern ich wollte am liebsten natürlich in Hamburg bleiben oder zumindest in Deutschland. Und es hat sich nicht so ergeben. Und dann das halbe Jahr, was ich da noch bei den HSV-Amateuren gespielt habe, das war so ein bisschen, ich hab Spaß gehabt mit den jungen Spielern, auch denen vielleicht was mitzugeben, bisschen zu kicken noch unter Profibedingungen. Das war alles gut. Aber es war dann auch gut, als es vorbei war.
Aber war das vielleicht auch gerade dann das Gute, dass es eben so ein Fade-out war und nicht so ein harter Cut? Weil ich stelle mir das bei wirklich allen Profis, egal in welcher Sportart, so hammermäßig schwierig vor. Du hast dein eines Leben, in dem du alles für den Sport gewidmet hast, viel aufgegeben hast, viel Training, Laktattests, was weiß ich nicht alles. Und dann kommt so mit Anfang, Mitte 30 so dieser Hard-Cut und dann ist so, ja, dann mach was Neues.
Ja. Ist bestimmt schwierig, kann ich ja nicht beurteilen, weil bei mir erstens war sofort das nächste Standbein da. Ja. Ich habe ja schon während der Saison wo ich noch beim BVB Vertrag hatte, schon viel im Fernsehen gemacht, weil ich eben verletzt war und konnte am Wochenende. Gerade bei Auswärtsspielen, Champions League, war ich dann als Experte bei Sky. Und insofern wusste ich, okay, wenn Fußball vorbei ist, mache ich Fernsehen. Das war dann auch schon.
Also auch nicht so schwer gefallen, oder?
Nee, also wie gesagt, ich hätte gern noch Profifußball gespielt, aber nachdem sich da nicht das aufgetan hat oder ergeben hat, was ich gern gemacht hätte oder was ich gesagt hätte, wäre was cool gewesen wäre, auch nochmal eine coole Erfahrung. Also Ausland wäre schon auch gegangen, aber es hätte dann eine coole Erfahrung sein müssen und nicht irgendwie ein dänischer Erstligist, der ein bisschen Ambition hat oder so. Alles schön und gut, aber das muss dann nicht sein, nach dem, was ich schon erlebt hatte und so. Und ich wollte dann nicht irgendwie was machen und dann merkst du, während du es machst, merkst du, eigentlich ist es vorbei. Genau. Ja. So, und deswegen alles fein. Ich war, wie gesagt, der eine Moment, als sie eben die Option nochmal wirklich zum Greifen nah war in Dortmund und die dann sagen, nee, wir nehmen dann doch wieder einen anders. Das war so, das war echt, da war ich sehr traurig. Aber dann ist es halt. Und das muss man dann auch akzeptieren. Ich war, wie gesagt, 33, dann 34 im Jahr geworden. Hatte diese Chance im Fernsehen da viel zu machen, auch im Fußball zu bleiben. All good.
Gab es rückblickend auf deine Karriere so einen Spieler, der so dein, in großen Anführungszeichen, Erzfeind war, wo du so wusstest, ich kann ackern und machen, wie ich will, wenn der auf dem Flügel steht, der zerlegt mich?
Oh. Also ich, Ribéry ist schon schwierig, weil der hat so viel Waffen. Der ist schnell, der ist körperlich robust, was ich sehr gerne mochte. Und wir hatten auch gute Duelle, weil der macht nicht und lässt sich fallen und ich will einen Freistoß, sondern der kämpft dagegen. Es war super. Und wir haben auch immer viel geredet während des Spiels, aber positiv, lustig. Okay. Und trotzdem wusstest du, der kommt auf dich zu, der kann links, der kann rechts und er geht durch dich durch. Irgendwas findet er schon. Das war immer sehr, sehr schwer. Aber genauso war es auch immer sehr eine richtig coole Herausforderung und auch etwas, wo ich mich gleichzeitig drauf gefreut habe, wovor ich auch wahnsinnig Respekt hatte. und oft ist es halt auch nicht gut ausgegangen, aber umso schöner, wenn du dann die Duelle gewinnst oder ihn stoppen kannst, weil das fühlt sich dann noch besser an, egal ob du drei davor verloren hast, so ungefähr.
Ich stelle mir den irgendwie als richtig guten Trash-Talker aber auch vor. Auch so
weiß ich nicht, wie der ist mit Leuten, die er vielleicht, oder andersrum, auch in unserem Aufeinandertreffen danach, ich würde behaupten, dass wir uns relativ schätzen, gegenseitig. Ja. Und deswegen haben wir nie Trash getalkt. So. Ja. Das war eher so, boah, da hast du aber Glück gehabt jetzt, dass du noch sowas, ne? Also nicht so ein bisschen böse oder sowas, sondern eher lustig und positiv. Okay. Ja. Und super Typ auch darüber hinaus. Insofern, das waren coole Duelle, aber immer schwierig. Immer schwierig.
Oh, wir kommen langsam so Richtung Ende. Mich würde noch eine Sache interessieren. Du bist Experte dann geworden, bist Markenbotschafter für den BVB. Mhm. Gibt es rückblickend eine Sache, wo du dir denkst, das hätte ich, glaube ich, gerne anders gemacht?
Ja, in Krypto investiert hätte ich gerne frühzeitig.
Bitcoin, Blockchain, auf geht's.
Bitcoin, ich meine, mein bester Freund hat mir damals, ich war in Hamburg, also das muss 2014 gewesen sein. Ich glaube, der Bitcoin war bei 270, 300 Euro oder so, ein Bitcoin. Und er hat mir davon erzählt. Ich sage, Blockchain, keine Ahnung, was erzählst du? Der Wallet. Und darfst du aber nicht auf dem Computer, weil das könnte man hacken. Du musst das Wallet irgendwo so haben. Darfst aber dein Passwort nicht. Ich sage, hör auf, ist mir jetzt schon zu kompliziert. Mache ich nicht. Gut, es gibt Dinge im Leben. Aber nein, ich habe oft darüber nachgedacht, hätte ich mehr auf meinen Körper, also im so Bereich Ernährung, hätte ich da früher mehr Acht geben sollen, hätte ich mehr individuelles Training machen sollen, was ich immer nur phasenweise gemacht habe, sowohl im Amateurbereich als auch dann mal im Profibereich noch, aber eben nicht immer oder immer mal wieder. Aber letzten Endes sage ich immer, wie bei allen bei mir im Leben, es muss auch Spaß machen. Und hätte ich den Spaß nicht behalten, sondern wäre vielleicht zu verbissen gewesen, hätte ich vielleicht irgendwo früher einen Ausgang gewählt oder was anderes gemacht oder gar nicht erst angefangen. Und also da gibt es eigentlich kein Bereuen, sondern es gibt Momente, die hätten besser laufen können, definitiv. Ob das in meinen Entscheidungen lag oder ob ich es anders entscheiden würde, weiß ich nicht, weil das, was ich erleben durfte und erlebt habe, ich sag ja, also ganz so viele gibt es nicht, die das auch durften. Insofern bin ich da schon privilegiert. Und bin eigentlich ganz happy, da wo ich jetzt bin.
Obwohl, bevor wir einen Sack zumachen, gibt es noch ein Thema, über das ich kurz mit dir sprechen will, weil es mir sehr am Herzen liegt und ich kann mir vorstellen, da draußen sind auch einige Menschen, die das irgendwie betrifft oder die sich damit identifizieren können, einfach weil es im Alltag immer und überall stattfindet, in der U-Bahn, auf der Straße, wo auch immer. Du hast sehr, sehr viel Scheiße mit Rassismus erleben müssen. Ich will das jetzt gar nicht alles wieder aufwärmen, weil das einfach widerlicher Scheiß ist. Gerade so auch in meiner Generation hast du irgendwas, was einem so ein bisschen Mut machen kann, weil man hat das Gefühl, dass es tendenziell eher mehr als weniger wird.
Ja, die Strömungen sind oder es ist schwierig mit anzusehen, welche Strömungen wir auch im Land mittlerweile haben, aber auch in der ganzen Welt. Was Hoffnung macht. Ich sag mir mal, jede neue Generation ist ja eine Hoffnung, weil letzten Endes werden wir geboren und keiner hat irgendwelche Vorurteile, keiner hat irgendwas im Kopf, irgendein Kastendenken, irgendein Schubladendenken oder sonst was. Das heißt, jede neue Generation hat auch die Chance, das alles wieder zu verändern. Es ist schwierig, die Menschen zu verändern, die geprägt sind. Es ist wichtig, den Menschen, die noch geprägt werden, eben auch wirklich alles zu erzählen und nicht einseitig und alles, alle Informationen und alle möglichen Sichtweisen vielleicht auch zu präsentieren, damit sie ihren eigenen einen Weg finden. Aber wie gesagt, man kann immer nur wieder aufstehen und sich wehren und dagegen halten und gegensteuern und hoffen, dass die nächste Generation einem folgt oder in die richtige Richtung strömt und nicht in die falsche. Und das hat oft mit politischen Themen im Land zu tun, mit weltweiten politischen Dingen zu tun. Ich kann dir jetzt nichts geben, wo ich sage, das macht mir große Hoffnung, dass es bald ganz anders ist. Aber ich hoffe. Ich hoffe. Und solange ich kann, werde ich immer bereit sein, meine Stimme, mein Gesicht, meinen Namen dafür herzugeben, um gegen Rassismus einzustehen und zu kämpfen. Es hört sich doof an, wenn ich sage, mehr kann ich nicht tun. Aber ich bin bereit, das immer zu tun. Und das habe ich bisher getan und ich werde da als Beispiel für meine Kinder vorangehen oder bin vorangegangen und auch für viele andere junge Menschen hoffentlich. Und das werde ich auch weiter tun, solange das notwendig ist. Und das wird wahrscheinlich länger sein, als ich auf diesem Planeten sein werde.
Wir alle. Lass uns das mal als neue Generation, lass das mal anders machen. So, nachdem ich jetzt mit dieser Frage die Stimmung völlig auf den Nullpunkt gezogen habe, lass uns noch mit einer Quatschfrage rausgehen. Oh. Es ist die Alien-Frage, die ich mir überlegt habe.
Die was?
Die Alien-Frage. Okay. Pass auf. Stell mal vor, es landen Aliens auf der Welt. Mhm. Die haben keine Ahnung, was Sport ist. Die wissen gar nicht, was unsere Spezies da macht. Und die sehen ganz viele Menschen, wie die sich körperlich zu Tode schuften. Die schwitzen, die stöhnen, die gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Und einer von denen bist du. Und sie kommen zu dir und fragen, Ovo, warum? Mhm. Was sagst du denen?
Oh, was sage ich denen? Genau das würde ich wahrscheinlich sagen. Das kann ich so nicht beantworten, das musst du spüren. Weil wenn du Sport machst, was dann in deinem Körper passiert, ja, es ist anstrengend und ja, es ist manchmal mit Schmerzen hat das zu tun. Und trotzdem schüttet es am Ende so viel Endorphine aus und gibt dir so ein Glücksgefühl, wenn du fertig bist oder wenn du was geschafft hast oder wenn du merkst, dass sich was verbessert. Das kann man nicht erklären, das muss man machen. Und genauso würde ich versuchen, denen das nahezulegen. Nicht versuchen zu verstehen, sondern spüren.
Das finde ich ein richtig schönes Schlusswort. Ovo, vielen, vielen Dank dir. Gerne. Vielen lieben Dank auch euch, dass ihr euch die erste Folge Deep Dive heute gegeben habt. Tausend Dank, das war ein richtig geiles Gespräch. Leute, ihr wisst, es ist ein neues Format. Wir freuen uns wahnsinnig über Feedback. Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da, abonniert. Lasst uns dieses Ding hier richtig, richtig schön groß machen. Nächste Woche Dienstag kommt die nächste Folge. Sollen wir spoilern, wer kommt?
Gerne.
Nee, ich sag's dir gleich.
Okay.
Ihr müsst reinschalten. Folgt Sport1 auf Instagram. Wir sehen uns, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao, ciao.
Ciao.